Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert von Everydays. Proteine sind bekanntlich die Bausteine des Lebens, wie man so schön sagt. Ohne sie läuft grundsätzlich im Organismus erstmal gar nichts. Sie lassen Muskeln wachsen, unterstützen das Immunsystem und sind nicht zuletzt der wichtigste Baustoff für die Adaptation nach dem Training. Doch anders als die beiden anderen Makronährstoffe Kohlenhydrate und Fette lassen sich Proteine nicht so einfach bunkern, sondern müssen regelmäßig zugeführt werden. Genau genommen braucht der menschliche Organismus Aminosäuren. Einige davon kann er selbst bilden. Die wichtigsten, nämlich 9 essentielle, muss er von außen zugeführt bekommen. Das funktioniert natürlich über eine ausgewogene Ernährung, wenn man genau weiß, wie viele von jeder Aminosäure in welchem Lebensmittel steckt. Oder aber über kluge Ergänzungen zur eigentlichen Nahrung. Dabei muss es nicht immer der Shake sein, es funktioniert nämlich auch viel einfacher. Everydays hat mit Smart Protein ein Produkt in Kapselform entwickelt, die sogenannten Human Amino Pattern. Diese sind eine optimale Lösung für unterwegs, beim Gewicht machen oder wenn es mal schnell gehen muss. Die Proteinversorgung ist so ganz einfach sichergestellt. Smart Protein enthält keine Zusatzstoffe, ist auf Pflanzenbasis hergestellt und wird aus Fermentation, also einem natürlichen Prozess durch mikrobielle Umwandlung organischer Stoffe, gewonnen. Dank des kristallinen Aminosäurekomplexes ist Smart Protein auch gut bekömmlich. Apropos bekömmlich, nicht immer schmeckt unserem Magen-Darm-Trakt das Essen. Zu fettig, zu viel, zu schnell und schon rebelliert der Magen. Was dabei hilft, sind die Enzyme bestimmter magenschmeichelnder Pflanzen wie zum Beispiel Ingwer, Ananas, Fenchel oder Papaya. Doch bei Völlegefühl und Blähung noch was obendrauf essen, kommt meist gar nicht gut. Der Magen will schließlich seine Ruhe haben und hat schon genug mit der Verdauung der eigentlichen Ernährung zu tun. Wer die Heilkraft der Natur trotzdem nutzen will, der nimmt das Produkt Flat Belly von Everydays. Es erleichtert dank der enthaltenen Inhaltsstoffe und Wirkstoffe die Verdauung und lässt den Bauch nicht so aufblähen. Flat Belly enthält einen Premium-Komplex aus insgesamt 11 Enzymen, vor allem um etwaige Nahrungsmittelunverträglichkeiten auch zu lindern. Und jetzt das Beste. Mit dem Code JUNKMILES bekommst du im Online-Shop von Everydays einen exklusiven Rabatt von 10%. Gehe dazu einfach auf www.everydays.de und sichere dir die 10% Rabatt mit dem Code JUNKMILES. Alle Infos dazu findest du auch in den Shownotes dieses Podcasts. Und jetzt haben wir wieder eine neue Folge JUNKMILES für dich. Viel Spaß! Und herzlich willkommen. Es ist Donnerstag, der 23. Februar. Gott sei Dank ist Karneval endlich vorbei. Wir haben nicht in der letzten Woche eine Sendung ausgestrahlt. Daniel, du warst altweiber, unendlich unterwegs, hast gesagt, nee, da können wir nicht senden und so weiter und so fort. Da müssen wir mal eine Junkmiles-freie Woche machen. Wie war das Karnevalswochenende für dich?
Es war unglaublich. Ich bin ja ein großer Fasnachts-Fan. Boah. Bei uns heißt es ja Fasnacht. Nee, gar nicht. Ich habe mega gechillt irgendwie auf der Couch.
Mega gechillt.
Oh Gott. Und bin auch nicht Rad gefahren, weil wir hatten so geiles Wetter am Wochenende. Also der Regen kam von allen Richtungen. Also er kam nur nicht von unten, aber er kam von beiden Seiten und von oben und von vorne und von hinten. Das war ehrlich gesagt wirklich eine Leistung. Also am Samstag und Samstagabend war es dann besser, konnte man immerhin mal mit dem Hund länger raus. Und dann habe ich einmal dem Wetterbericht vertraut und dachte, gut, machst du Sonntag auch nichts und dann wird Sonntag strahlender Sonnenschein. Und dann habe ich halt Sonntag auch nichts gemacht.
Sonntag war doch fantastisch. Bist du jetzt Sonntag nicht Rad gefahren?
Nee, ich bin Sonntag nicht Rad gefahren. Ich habe Sonntag irgendwie mein Büro aufgeräumt, was auch echt eine Leistung war.
Mhm. Ich war mal an der Alster spazieren. Hin und wieder brauche ich das, um mich nochmal so ein bisschen auch zu erden, ne? Also zwischen den ganzen Gucci-Brillen.
Da würde ich auch an die Alster gehen, klar, logisch.
Ja, ja, das ist immer wichtig, um auch nochmal für sich selber auch festzustellen, man ist ja auch nur ein ganz, ganz kleines Licht in dieser Geschichte, ne? Und hier mit der Klamottenlage, ne? Also hier zu meinen, man könnte sich einfach irgendwie in irgendwas schmeißen und dann da rumlaufen, ist nicht. Also ist nicht, finde ich nicht okay. Darf man nicht machen.
Aber du hattest hoffentlich deinen wiederverwendbaren Kaffeebecher an der Hand oder hast du gleich so eine Thermoskanne,
ja, die
du
mitnimmst? Ja, nee, wenn, also ich finde, wenn, muss man das auch standesgemäß machen. Ich habe in Eppendorf geparkt, wollte zum Elbgold und mir ein Flat White holen und so weiter und so fort, ne? Mhm. Hab mir auch extra nochmal die Hose ein bisschen hochgekrempelt, damit man die Knöchel sieht bei 2 Grad. Mhm. Das finde ich ist
weißes
auch mal wichtig.
Weißes Nikas dazu?
Ja, ja, klar. Gut. Natürlich. Extra geputzt vorher, damit es ein bisschen angenehmer ist, durch die Matsche zu laufen an der Alster. Und die wahre Geschichte ist, die Schlange am Elbgold war deutlich zu groß und das sehe ich nicht ein, ne? Ich gebe kurz was Privates preis, aber ich stelle mich nicht an gerne. Also nie eigentlich. Mhm. Es hat schon sehr viele Situationen in meinem Leben gegeben, wo Leute schon das 2. oder 3. Mal am Buffet angestanden haben, bevor ich das 1. Mal da war, weil mir die Schlange zu lang war. Und ich will mich nicht anstellen für einen Kaffee 20 Minuten. Das ist mir zu doll. Kein Kaffee der Welt kann so gut schmecken, dass ich mich 20 Minuten meiner Lebenszeit dafür anstelle. Das meine ich.
Und das ist das Geheimnis, wie ich zum Elbgold gehe. Und diese Folge wird nicht finanziert vom Elbgold. Das kann ja noch kommen.
Das ist richtig.
Ich gehe da azyklisch. Und zwar, als es, wie gesagt, aus allen Richtungen regnete, am Samstag, ja, war ich im Elbgold. Und das Elbgold war, ja, proppevoll innen, aber ich kam sofort dran und ich habe natürlich das obligatorische Franzbrötchen dazu genommen, weil man will ja nicht, ja, in ein Energiedefizit kommen morgens.
Was für einen Kaffee hast du getrunken, kurz mal im Eimer? Du bist der Typ für Filterkaffee, aber trotzdem Elbgold.
Nee, im Elbgold trinke ich meistens einen großen Cappuccino mit einem Extra-Shot, worauf ich
großer
gefragt wurde.
Cappuccino ist ein,
und mir
ist ein
gesagt
Widerspruch
wurde,
in sich.
Das wären 3 Shots dann. Da sage ich, ja, das nehme ich dann auch mit 3 Shots. Woanders,
ich glaube,
wenn ich mich hinsetze.
Ja? Mhm. Nee, ich wollte gerade sagen, ich glaube, kein Italiener der Welt würde jemals einen großen Cappuccino trinken. Ich glaube, das gehört
richtig.
Sich nicht. Das ist ein deutsches Phänomen.
Ja, ich finde, wenn ich mich hinsetze irgendwo, was ich natürlich aufgrund meiner Paranoia nicht mache, wenn es in Strömen regnet und das Elbgold voll ist bis oben hin. Aber wenn ich mich draußen hingesetzt hätte und es einigermaßen gutes Wetter gewesen wäre, hätte ich einen doppelten Espresso Macchiato getrunken. Aber im Pappbecher, ehrlich gesagt, ich will ja auch ein bisschen was haben. Und ein doppelter Espresso Macchiato in so einem Pappbecher ist echt albern. Also dann lieber ein Latte mit dem Extra, ein Cappuccino mit dem Extra-Shot. So.
Mhm. Finde ich gut.
Nee, findest du scheiße, aber es ist okay. Das
ist, nee, ich bin auch überhaupt nicht in der Position, da irgendwie drüber zu urteilen. Weißt, jemand, der sagt hier, nee, stell ich mich nicht für an für einen guten Kaffee, das sagt ja schon alles. Und ich frage dich das einfach nur, um hier 3 Minuten von der Uhr zu kriegen und damit die Leute auch mal ein bisschen was über dich privat erfahren. Weißt du, du als Mythos, ne, mit einem relativ hemdsärmlichen Instagram-Account und so weiter und so fort, die Leute wissen nicht viel von dir. Und da sind eine Menge Fans da draußen, die danach lechzen, nach den Live-Tours, nach den Live-Podcasts und so weiter. Der heutige, ja, Podcast ist wieder ein fantastisches Beispiel dafür, warum wir besser keinen Videopodcast aufnehmen. Weißt du, ich sitze hier, Gott sei Dank, gerade noch geduscht. Es gibt das noch nicht im Geruchsformat. Gucke mir hier deine Strahler oben an der Decke an. Hab die Haare nicht gemacht und so weiter und so fort. Und dann, man rotzt das hier halt so hin. Und ich habe eben noch gedacht, als ich die Kamera angemacht habe, war der erste Gedanke so, boah, auf gar keinen Fall wird das jemals ein Videopodcast. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und nee, deswegen wollte ich einfach mal, weil ne, du bist ja auch so ein bisschen versteckt. Ich weiß nicht, ob die Leute auf der Straße dich erkennen würden, wenn du denn überhaupt mal auf die Straße gehen würdest. Ne? Außer wenn es natürlich von allen Seiten regnet, außer von unten. Und ja, deswegen, also
ich erzähle jetzt
vielleicht
meine
machst
nette
du mal
Geschichte.
Einfach irgendwann eine Lesung im Elbgold oder, ja, so. Aus dem Buch Spinning ist für Friseure.
Genau.
Gibt
ich erzähle meine
wirklich,
nette Geschichte.
Ne? Oder? Das Buch gibt es wirklich, oder?
Ja.
Hast du mir das nicht mal gezeigt? Ja.
Doch. Ich habe das
in Zeiten von
auch,
Zwift oder? Geht auch nicht mehr, ne? Das kannst du nicht mehr machen, ne? Also, ich meine, Spinning und Zwiften ist ja das Gleiche. Zack.
Okay, dann machen wir eine extra Folge.
80% der Hörer verloren. Mhm.
Zum Thema, weil man mich ja nicht kennt, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, als ich letztes Jahr graveln war, stand ich an der Ampel und dann kam ein anderer Berufsgraveler, also Leute, die das Gravelbike nutzen, um auf zur Arbeit zu fahren, ach so, und wieder zurück.
Nicht, um damit Geld zu verdienen.
Und ich sagte nur Moin zu ihm und er sagte, du bist doch der vom Junkmiles Podcast. Also irgendwie scheint mein schwäbisches Moin bei dem einen oder anderen so im Ohr zu klingeln, dass man sich tatsächlich an dieses Moin erinnert, weil ich war natürlich eingepackt bis Bufftuch irgendwie vorm Kinn und irgendwie Brille, Helm etc. pp. Darf man ja nicht vergessen bei uns. Und
Bufftuch.
Man hat mich tatsächlich an der Stimme erkannt, was ich echt klasse finde. Also normalerweise habe ich ein Freibiergesicht und es kommen immer wieder Leute auf mich zu und verwechseln mich mit irgendjemand, wenn sie mich dann mal sehen. Ist ja durch Corona Gott sei Dank nicht passiert. Aber, oder wegen Corona nicht passiert, aber an meiner Stimme scheint man mich zu erkennen. Gut.
Weil wegen Corona, sagen
weil
wir
wegen Orländer. Corona.
Lass mir deine Stimme verstehen nicht. Du sprichst so gut Hochdeutsch.
Ja,
das,
rausragend.
Das, also akzentfreies Hochdeutsch. Also wie man da abseits, ne, also ist mir unerklärlich.
So, und jetzt nochmal ganz kurz zum Live-Podcast und mehr über mich erfahren. Wir planen ja einen Live-Podcast in Rot ohne dich. Hä? Ja. Also so nach dem Motto, ich werde mir irgendjemand für Rot suchen, mit dem ich einen Live-Podcast mache.
Mhm.
Also das ist mal ein hehres
Ziel.
Da
laufen zufällig eine Menge Leute rum und auch eine Menge gute Leute, finde ich. Also mir würden spontan diverse Menschen einfallen. Die Frage ist natürlich so ein bisschen, wann du diesen Live-Podcast aufnehmen willst. Funktioniert das dann, machst du das am Renntag oder wie läuft das?
Ich würde das am Tag vor dem Rennen machen.
Mhm.
Aber vielleicht ist es eine schlechte Idee. Ich überlege da nochmal. Ich gehe da nochmal in
also,
mich.
Also wenn du jetzt zum Beispiel den irgendwo neben dem Kühlschrank im VIP-Bereich so Richtung 16 Uhr machen würdest, da kann das eine launige Nummer werden mit mir. Also dann bin ich so leicht angesoffen wahrscheinlich, weil ich den ganzen Tag in der Sonne gestanden habe, nichts gegessen habe und dann irgendwann fluchtartig nochmal was reingeschaufelt habe und dabei natürlich 3 Helle getrunken habe. Dann wird das vielleicht witzig. Vielleicht.
Am Tag vor dem Rennen?
Am Sonntag. Am Sonntag, am Renntag selber.
Am Sonntag, da will ich ja selber
am
das
Tag
Rennen
vor
sehen.
Vor dem Rennen bin ich im Tunnel, genau ja, wie die 5 anderen Tage davor auch. Da brauchst du mir nicht kommen. Da wundere dich bitte nicht, wenn ich dich da vor Ort nicht mal grüße. Wir kennen uns dann nicht.
Ist alles
ich
gut.
Ich kenne da nicht mal die engsten Verwandten.
Alles gut, wie gesagt.
Man also, sehe mir das bitte nach.
Das ist mein großes sportliches Ziel, ein Live-Podcast in Rot. Schauen wir mal, ob was draus wird.
Ja, freue ich mich drauf.
Ich habe schon oft im Leben versagt. Ich habe keine Versagensängste mehr.
Hat man das jetzt schon Weltmeisterschaft genannt, das Rennen in Rot? Weil, also ich meine, das ist ja konkurrenzfrei im Hochsommer. Da wird es ja nichts anderes geben, außer alle Augen auf das Rennen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja
meinst
schon
du?
Sehr beeindruckend.
Okay.
Naja, also es kommen ja, weiß nicht, alleine bei den Frauen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, mit Chelsea Sodero, Anne Haug, Daniela Rief, da sind ja schon 3 Kona-Weltmeisterinnen am Start. Also das sind ja schon Dani, glaube ich, 5x, 6x, 7 WM-Titel auf der Langdistanz. Das ist ja schon Wahnsinn. Also das alleine ist ja schon ein Besuch wert, finde ich. Abgesehen davon, dass Laura Philipp kommt zum Beispiel. Vielleicht durchkreuzt die Pläne aller Kona-Champions. Wer weiß das schon. In jedem Fall wird's schön. Ich freue mich aufs Frankenland. Und auf die Tage da unten. Wird eine tolle Sache. Aber natürlich auch ganz viele schöne andere Rennen diesen Sommer. Ne? Angefangen hier Ibiza und so und Kraichgau und Frankfurt, ah, das ist Nachrot. Was haben wir noch? Hamburg, Ironman Hamburg, 4. Juni.
Ne? Und Midsommertriathlon in Großensee.
Der Midsommertriathlon in Großensee, der Möhnesee-Triathlon, den ich immer wieder anpreise an der Stelle. Wer da noch nicht angemeldet ist, jetzt schnell machen. Ist aber Anfang August, glaube ich, oder Mitte August, ich weiß es nicht mehr. War mein erster Triathlon, den ich gemacht habe. Mit dem Stevens Trekkingrad.
Hast du einen Triathlon mal gemacht?
Danke der Nachfrage. Man fragt Frauen nicht nach dem Gewicht.
Okay.
So, hör jetzt mal auf, lass mal jetzt hier zum Thema kommen. Also, sind jetzt hier 12 Minuten rum. Wir möchten heute sprechen über das Thema Coaching versus Self-Coaching. Wir haben schon eine hitzige Diskussion in der Einleitung gehabt. Ich diskutierte mit dem, so sagt er selber, untrainierbaren,
Ja? Uncoachbaren.
Uncoachbaren? Ah ja, noch schlimmer eigentlich, weil nur untrainierbar würde ja einfach nur heißen, ich schreibe dir einen Trainingsplan und du bist nicht in der Lage, den umzusetzen. Uncoachbar würde heißen, ich nehme dich an die Hand, betüdel dich, übernehme Verantwortung für dein Dasein und so weiter und du grätschst jedes Mal dazwischen und sagst die ganze Zeit, lass mich in Ruhe, keinen Bock auf diesen Kram hier, frag mich nicht nochmal, ob ich Sonntag bei schönem Wetter Rad gefahren bin, ich habe mein Büro aufgeräumt, so halt, ne, das wäre der Uncoachbare, nicht der Untrainierbare. Nee, freue ich mich, dass wir da heute drüber reden. Ich gebe ein bisschen Preis, vielleicht, weiß ich noch nicht so ganz, je nachdem, wo das Gespräch sich entwickelt. Daniel, wieso im Leben? Warum hast du keinen Coach? Anders gefragt, das ist eine offene Frage jetzt. Hast du einen Coach?
Jedenfalls nicht für den Sport und sonst auch nicht gerade.
Das ist egal.
Ich hatte mal einen Coach oder einen weiblichen Coach, aber das war mehr so für, ja, so Berufscoaching.
Mhm. Was ja auch ein Coach ist. Also das finde ich ist ganz wichtig an der Stelle. Und das würde ich direkt mal ganz deutlich machen. Der Begriff Coach, der ist ja, also zum einen ist es kein Gütekriterium, ne? Es steht wie kein Journalist Qualitätsmerkmal richtig dahinter. Aber es ist ein sehr weit gefasster Begriff. Also ich persönlich denke, dass ganz viele Leute sich Coach mit durchaus einer Berechtigung Coach nennen dürfen. Und ich würde sagen, was die Coaches in irgendeiner Form eint, sind ja so gewisse Attribute wie Verantwortung zu übernehmen für jemanden. Also machen wir es mal ganz weitläufig. Vielleicht sind ja auch, sehr abstrakt jetzt, Eltern Lebenscoaches für Kinder in irgendeiner Form. Also die würden sich jetzt logischerweise nicht so nennen. Und der Begriff Eltern impliziert natürlich schon jedes Attribut, was der Coach gegebenenfalls mit sich bringen könnte. Aber ich finde, das kommt der Sache sehr nahe. Und deswegen halt auch die Frage, hast du einen Coach oder hast du schon mal einen Coach gehabt? Und es ist völlig egal, ob das ein Berufscoach war, ein Mentalcoach war, ein Sportcoach, sage ich jetzt mal so bescheuert, war oder was auch immer was.
Also klar, als ich früher Sport getrieben hat, hatten wir ja Trainer in dem Sinn. Aber das war ja, wenn man so will, immer so ein gesundes Mischmasch aus Technik, Taktik und vielleicht weniger jetzt so, also oder unterschwellige vielleicht Persönlichkeitsentwicklung. Ich wollte nochmal zu diesem Punkt, den du gesagt hast, Verantwortung übernehmen. Ich finde, es kann missverstanden werden, weil ich glaube, kein Coach will im Endeffekt alleinig die Verantwortung für den Sportler übernehmen, eher die Mitverantwortung für das Ziel, oder? Oder für die Zielerreichung. Weil du willst ja im Endeffekt schon eine Persönlichkeit haben und nicht eine Persönlichkeit formen. Also dann
Persönlichkeit
wäre es ja, glaube ich, wär's der falsche Weg, oder?
Persönlichkeit des Athleten oder Persönlichkeit des Coaches?
Nein, die Persönlichkeit des Athleten. Also du hast ja einen Sportler vor dir mit einer Persönlichkeit und du übernimmst eine Mitverantwortung für den Weg zum Ziel, nicht? Aber du übernimmst ja nicht die Verantwortung für den Athleten, wie für ein kleines Kind, das noch nicht selber sich die Schuhe binden kann, was große Kinder manchmal auch nicht können.
Richtig, also klar, natürlich, deswegen vielleicht nochmal jetzt auch dann die Abgrenzung zu den Eltern logischerweise, ne? Du bist jetzt nicht Vater. Auf der anderen Seite muss man aber ja auch sagen, das ist ja eine Auslegungssache. Also ich glaube schon, dass es Coaches gibt, die ihre Athleten von klein auf begleiten. Gerade vielleicht auch in Sportarten, wo möglicherweise so ein Leistungspeak gegebenenfalls schon deutlich eher eintritt. Nehmen wir mal Schwimmen oder Touren zum Beispiel. Ich meine, da ist der Coach, den du mit 14 hast, möglicherweise auch gleichzeitig der Coach, der mit dir zu Olympia fährt, wenn du 2 Jahre, 3 Jahre älter bist, weil, ne, wie gesagt, du natürlich in sehr jungem Alter dann da schon an deinem Leistungshöhepunkt angekommen bist. Und dann glaube ich schon, dass wenn du da dann jetzt mit Jugendlichen zu tun hast, oder wir nehmen auch gerne den, weiß ich nicht, den Fußball-Kreisklassentrainer der weiblichen C-Jugend vom TV Kallenhardt, der wird auch eine andere Verantwortung haben als der Triathlon-Trainer für Altersklassenathleten, die alle 35 aufwärts sind zum Beispiel. Aber ich glaube nur, dass es, also natürlich hast du vollkommen recht, du bist jetzt nicht der Alleinverantwortliche, das ist ganz klar. Aber ich sag mal, der Grad der Verantwortung, da würde ich sagen, der hängt von 2 Leuten in dem Fall ab. Und das ist einmal der Athlet, aber das ist auch der Coach selber. Also es ist ja auch ein Stück weit die Frage, Wie viel Verantwortung möchtest du übernehmen? Und wie viel Verantwortung lässt der Athlet dich auch übernehmen? Oder wie viel Verantwortungsübernahme durch den Coach braucht der Athlet vielleicht auch? Und das ist ein sehr, sehr weites Feld. Ich glaube, da also würde ich mich auch schwer tun, das jetzt irgendwie exakt zu definieren. Da gibt's halt so viele unterschiedliche Beispiele, so viele unterschiedliche Auslegungen, dass man das nicht so ganz genau glatt ziehen kann.
Ja, du hast recht. Also wenn man es jetzt so mal so ein bisschen überlegt, du übernimmst ja Verantwortung für einen erwachsenen Athleten, also vielleicht nicht nur, also ja schon, um dieses Ziel zu erreichen, aber um auf dem Weg zu diesem Ziel diesen Athleten nicht zum Beispiel gesundheitlichen Risiken zu unterwerfen. Also dass du sagst, okay, bis hierhin und nicht weiter, wenn es ums Gewicht geht oder um Trainingsload oder um es jetzt mal ganz platt zu sagen. Wenn du, glaube ich, jüngere Menschen trainierst, dann ist es immer die Frage, inwieweit du, also wie viel Trainingsvolumen die haben, wie viel Zeit du mit ihnen verbringst. Und da würde ich sagen, und ich glaube, dann wird es eine spannende Diskussion, die brauchen wir hier nicht führen, weil die ist gesellschaftskritisch oder gesellschaftspolitisch. Wie viel Verantwortung in der Persönlichkeitsentwicklung übernimmst du da? Und wenn man jetzt mal bestimmte Weltklasse-Athleten sieht, sieht man ja oft, dass da ein Bruch kommt, weil die halt nichts anderes gemacht haben als den Sport. Und das ist immer wieder die Frage für den Trainer und für den Athleten. In Hinsicht der Zielerreichung war das super, was sie gemacht haben, weil dann hätten die keine Goldmedaille gewonnen oder nicht ein großes Tennisturnier gewonnen, was auch immer. Aber die Persönlichkeitsentwicklung hat vielleicht dann darunter gelitten. Das ist immer die Frage, wird man es hinterher wieder so machen? So, also wir brauchen es jetzt gar nicht weiter diskutieren.
Du meinst,
aber
die Persönlichkeitsentwicklung leidet unter dem Sportlichen?
Ja.
Oder beziehungsweise um dem, ja?
In vielen Fällen glaube ich schon, weil, und jetzt wird es ja wieder spannend, ich glaube, je besser der Athlet ist, desto weniger weiß oft auch mal der Trainer, der mit ihm wächst, was auf den Athlet nachher zukommt. Der Trainer verabschiedet sich ja dann und der Athlet geht in eine Talkshow oder sonst irgendwie oder auf eine Kreuzfahrt, also um es jetzt mal plakativ zu sagen.
Nach der Karriere oder während der Karriere?
Während der Karriere, nach Olympia oder nach irgendwas Großem so. Und der Trainer irgendwie hat den ja nur auf dem Platz oder im Becken oder wo auch immer oder auf der Laufstrecke. Und dann ist es, glaube ich, die Frage, und da geht dann so eine Schere auf. Und das ist irgendwie die Frage, muss das der Trainer mit übernehmen? Müssen es die Eltern, die vielleicht während der ganzen Zeit eh nur noch eine untergeordnete Rolle spielen, in Form von, ich fahre das Kind zum Sport und hol's wieder ab und koche ihm Essen. Und das war's dann. Also da sehe ich so ein bisschen, also ich glaube nicht, dass es da ein falsch und richtig gibt. Ich glaube nur, ganzheitlich ist auch immer so ein fürchterlicher Begriff. Ich könnte mir nur vorstellen, dass es da irgendwie einen Punkt gibt, der in der Vergangenheit überschätzt worden ist oder wo man gesagt hat, okay, man drillt die halt zu Höchstleistungen und was für ein Mensch die nachher werden, das überlassen wir letztendlich anderen. Und die Persönlichkeitsentwicklung von bestimmten Sportlern beginnt ja oftmals erst, wenn sie ihre Karriere beendet haben. Bei Schwimmern ist es ganz gut, die sind dann mit 22 fertig und können dann sagen, okay, gut, jetzt kann ich immerhin studieren und glieder mich da ein. Aber es gibt ja auch Athleten, wo man sagen kann, oh, die hören jetzt mit 35 auf und die ja dann teilweise von sich selber sagen, sie haben von dem normalen Leben wenig Ahnung. Und das ist so ein bisschen, natürlich haben sie vielleicht eine Persönlichkeit entwickelt, aber tun sich doch noch ein bisschen schwer. Aber wie gesagt, ich glaube, das steht auf einem anderen Blatt. Ich finde es nur nicht unerheblich. Also ich weiß damals, als ich klein war, noch kleiner als jetzt, kein ganz schlechter Schwimmer. Und ich wurde vom Schwimmunterricht abgemeldet, nicht weil ich schlecht war, sondern weil meine Mutter gesagt hat, sie macht das nicht mit. Sie hat einfach gesagt, sie hat keinen Bock irgendwie dieses, irgendwie 3 bis 4 Mal die Woche schwimmen und ich bin irgendwie immer zornig vom Schwimmen gekommen. Also das war noch weit vor der Pubertät, so nach dem Motto. Und da hat sie gesagt, nee, das will sie nicht. So, ich soll irgendwie rausgehen und spielen und alles andere machen. Aber sie sieht irgendwie mein zukünftiges jugendliches oder Kinder- und Jugendleben nicht im Schwimmbecken, ja. Und dafür bin ich ihr, also das soll jetzt nicht blöd klingen, ich war nie so talentiert und ich habe ja auch gar nicht die Körpermaße, dass ich das hätte machen können, aber ich bin irgendwie froh, dass ich nicht dahin gedrillt worden bin und so gesagt wurde, ja, du schwimmst jetzt, bis ich dann vielleicht mal mit 14 oder 15 vielleicht selber gesagt hätte, oh, es gibt aber echt Spannenderes als Kacheln zählen. Was Schwimmer überhaupt nicht, ich finde Schwimmen faszinierend und wenn ich die Jungs sehe, Ian Thorpe und so, muss ich echt sagen, das ist ja gigantisch, was die können und wie die schwimmen und so. Ich finde es nach wie vor eine tolle Sportart, sich da im Wasser fortzubewegen. Ich bin da nur, das war das Einzige, wo meine Eltern mich mal gesagt haben, du machst diesen Sport oder du probierst das aus. Und dann aber auch gesagt haben, okay, jetzt wird es zu viel, mich abgemeldet zu haben. Und da bin ich irgendwie ganz dankbar. Aber wir schweifen ab. Wir haben schon 22 Minuten rum und sind weit weg vom Thema.
Also wenn überhaupt einer abschweift, bist du das. Ich
ja, habe
hier
danke.
Einen total klaren Plan. Und ich insistiere, nämlich an der Stelle, dass die Persönlichkeit sich erst dann danach entwickelt. Also ich glaube, die entwickelt, also nicht nur ich glaube, sondern ich bin mir sicher, die entwickelt sich fortlaufend. Also vom ersten Tag an mit irgendeiner vermeintlichen Persönlichkeit kommst du auf die Welt, wie die sich im Kindesalter verändert. Gut, das sei dahingestellt, da gibt es natürlich viele Einflüsse. Und die entwickelt sich vor allen Dingen, glaube ich, auch während deiner Hochleistungskarriere. Egal, ob du die jetzt mit 14 hast im Turnen oder mit 16 im Radsport oder mit vielleicht dann auch erst 24 im Triathlon, je nachdem. Und da entwickelt die sich die ganze Zeit. Deswegen ist das auch nicht so, dass, oder na klar, kommt irgendwann der Bruch, weil natürlich gewisse Teile deines täglichen Lebens sich drastisch ändern. Ja, im Sinne von, ich bin mal Profisportler gewesen, dann höre ich damit auf und dann stehe ich den nächsten Morgen auf und stelle fest, okay, jetzt bin ich kein Profisportler mehr, sondern jetzt bin ich, was weiß ich, selbstständig angestellt, verbeamtet, gehe zurück zum Bund, zum Zoll, was auch immer alles so die ganzen Kaderathleten zum Beispiel machen, oder du bist professioneller Triathlet gewesen und musstest dich mit aller Voraussicht nach ganz alleine um das kümmern, was dann so nach der Karriere kommt, weil du logischerweise in keinem System, und jetzt in dem Fall kann das System ja auch positiv sein, in irgendeiner Form aufgefangen wurdest. Bei deinem Schwimmbeispiel in einer idealen Welt, ne, hätte also ich mir gewünscht, in Anführungsstrichen, dass ja vielleicht eine Art Interaktion stattfindet zwischen deiner Mutter. Gut, dir sei jetzt dahingestellt, ich meine, klar, auch du bist natürlich Teil des Ganzen, jetzt je nachdem, wie alt du da warst, kann man jetzt über dein Urteilsvermögen, muss man natürlich schauen, wie gut das schon ausgeprägt war, aber wer natürlich keine Rolle gespielt hat, zumindest nach deinen Erzählungen jetzt gerade, du darfst das gerne korrigieren, war der Coach, der dafür verantwortlich war, um dich da 3-4 Mal in der Woche ins Becken zu schmeißen. Und wenn wir das transponieren auf eine, ne, jetzt auf einen, egal ob jetzt leistungssportliches oder semi-leistungssportliches oder, aber den Coach würde ich da als Mitverantwortlichen sehen, der zumindest in der Rolle hätte sein können, eine Art Feedback-Mechanismus zu geben. Und das ist, finde ich persönlich, bei dieser Frage, also Coach und Athlet, Coach und Klient, Coach und Patient, Coach und in welchem Verhältnis man auch immer steht, ich persönlich finde diesen Austausch, diesen Feedback-Mechanismus und so weiter immens wichtig. Also meine Wunschvorstellung für dich wäre wahrscheinlich gewesen, deine Mama und dein Coach unterhalten sich darüber. Dein Coach sagt, nee, wenn der Daniel schwimmt, dann ist er super gut drauf, dann ist alles fein. Der kommt hier mit einem Lachen rein, der hat mega Bock da drauf. Der ist einfach nur wirklich nach den 1,5 Stunden jeden Tag vollkommen hinüber. Also dass der nicht mehr redet und nur noch grimmig ist, wundert mich überhaupt nicht, weil der ist hier 6,5 Kilometer geschwommen jedes Mal. Und dann hätte der Coach vielleicht aber auch sagen können, ob es bei 4-mal die Woche bleiben soll oder ob vielleicht 2-mal die Woche auch ausreicht, weil, naja, wenn wir uns die Körperkonstitution angucken, dann ist er jetzt eben kein Ian Thorpe, ne? Also dafür fehlt ihm ein bisschen Flügelweite und so weiter. Und das wäre ja eigentlich schön gewesen. Und da würde ich so ein Stück weit den Coach jetzt auch einordnen, im Sinne von Mitverantwortung zu tragen, inwieweit das aber jetzt auch dann operativ durchgeführt wird, das ist natürlich auch eine Frage der Umstände. Deine Mama kann auch sagen, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, hier 4-mal die Woche dich von Schwäbisch Hall nach Calw zu fahren. Und ja,
oder dann so ähnlich.
Also irgendwo da auf jeden Fall im Schwabenland, Ländle. Und dann ist das auch völlig fein, ne? Dann ist die Entscheidungsgewalt bei deiner Mama, dann ist es völlig in Ordnung, dass das auch ohne Feedback-Mechanismus läuft, dann kann man da jetzt erstmal auch nichts gegen sagen, aber wie wir wissen, da ist natürlich eine immense Schwimmkarriere dran zerbrochen, ne? Also
das ist es glaube ich gar nicht, es hat ja immerhin, fürs Abi gereicht, also im Schwimmen, wenn auch nicht woanders, aber fürs Schwimmabi hat es gereicht.
Gemacht. Ja, fein, prima. Lange Rede, kurzer Sinn. Also ich finde da, ich bin schon der, da haben wir, das haben wir im Vorgespräch schon gehabt. Da ging es um einen bekannten deutschen Radfahrer. Ich weiß nicht, ob wir den Namen irgendwie so sagen dürfen, aber nee, da war auch, machen wir nicht. aber da ging es auch ein Stück weit um die Rolle des Coaches. Und ich bin der Meinung, dass das, also dass man halt auch zumindest eine Mitverantwortung trägt. Jetzt will ich nicht sagen für die Karriere danach, das nicht unbedingt. Aber dazu gehört ja, dass man eine Mitverantwortung auch für die Persönlichkeitsentwicklung trägt. Und diese Persönlichkeitsentwicklung ja am Ende auch dazu führt, dass die Karriere danach anders ist. Also wenn du, wenn nach deiner Karriere deine erste Idee ist, besoffen Auto zu fahren, wenn du von der Party nach Hause kommst, Drogen zu nehmen und was auch immer was zu tun, dann ist das grundsätzlich erstmal schade, also weil du bist ja ein guter Typ und bist jetzt hier irgendwie so ein bisschen, vielleicht war es dir auch deiner eigenen Verantwortung nicht ganz so im Klaren und hast irgendeinen Fehler begangen, was jeder macht im Leben, völlig fein, das kann immer mal passieren. Aber möglicherweise hätte ja eine Persönlichkeitsentwicklung, eine gewisse Reife und Co. dazu geführt, dass du an entscheidender Stelle, also die du dir natürlich erlangst im Zuge deiner Karriere, dass du an der entscheidenden Stelle vielleicht ein paar weniger Fehler machst oder ein paar klügere Entscheidungen triffst möglicherweise. Und da bin ich ganz klar der Meinung, dass das eine Frage des Umfelds ist und nicht, das kann man nicht dem Athleten, Klienten, Patienten, wem auch immer jetzt gerade selber auferlegen, dass er das ganz alleine für sich erfährt. Das haben wir auch nicht. Also wenn du erwachsen wirst oder egal ob jetzt kindliches, jugendliches oder Erwachsenenalter, es gibt immer Sparringspartner, die man braucht, die einem auch in gewisser Hinsicht mal eine Grenze aufzeigen, mal diskutieren, mal auch mal sagen, wenn was nicht richtig war oder auch, und wir reden die ganze Zeit nur über Negatives, das muss man sich ja auch mal überlegen, oder auch mal was Positives, was Unterstützendes und so weiter rüberbringen. Die Rolle des Coaches ist ja nicht, ich meine, ich sage das immer so, ne? Triathlon ist eine Fehlervermeidungssportart, das ist typisch deutsch, Fehler und vermeiden. Also ich hätte das auch positiv verpacken können irgendwie, ne? Und ich hätte das irgendwie, hätte mir auch einen Titel überlegen können, wo man irgendwie so ein bisschen die positiven Aspekte rausstellen könnte. In zwei Wochen kommt die Folge Maximales Pyruvat-Defizit. Wie es deutscher nicht sein könnte. Wo ist das maximale Defizit? Ja? Also, das ist wirklich negativer, kann man so ein cooles, einen coolen physiologischen Kernpunkt, wie das maximale Pyruvat-Defizit nicht ausdrücken, als über eine Beschreibung von maximal und dann was Negatives hinterher. Und so finde ich, ist das jetzt hier, ne, mit meiner Fehlervermeidungsstrategie auch. Das ist ja, das rührt ja erstmal aus einer Negativität heraus, die deutlich macht, wenn du dies und das und jenes, diese Fehler machst und dies und das und jenes nicht machst, ja, also diese Fehler im Zweifelsfall auch nicht vermeidest, dann wird's schlecht. Das ist halt super unangenehm, ne? Also, wie gesagt, ich sag das immer natürlich auch mit einem, ja, manchmal mit einem leicht ironischen Unterton, aber in gewisser Hinsicht meine ich das ja möglicherweise auch so. Aber die Rolle des Coaches ist ja nicht dazu zu führen, dass man nur Fehler vermeidet, sondern die Rolle des Coaches muss ja auch sein, nicht muss, sollte ja auch sein, positiv zuzusprechen, zu bestärken, auch Feedback zu geben in positiver Hinsicht. Das hast du gut gemacht. Und ich persönlich glaube, wer Lust hat, wir haben noch einen kleinen Beitrag geschrieben, das war jetzt aber vor dem Podcast, es sind keine Inhalte aus dem Podcast mit dabei, aber auf der HighSize-Website gibt es einen Beitrag, dessen Überschrift da lautet, ein persönlicher Coach, Fragezeichen, jeder braucht einen. Und ich persönlich bin der Meinung, jeder braucht einen. Also ich denke, jeder braucht einen Coach im Leben, in unterschiedlichen Entwicklungsstufen, auch in unterschiedlichen, einen anderen vielleicht. Mhm. Ja? Also okay. Schieben wir am Anfang mal den Eltern die Hauptverantwortung zu, diese Rolle einzunehmen. Aber in irgendeiner Form verschiebt sich das dann ja. Wir haben jetzt 11 Uhr, wir zeichnen am Dienstag auf, ganz transparent. Ich habe um 13:45 einen Termin mit einem Coach. Und diesen Termin mache ich als Athlet, also jetzt in dem Fall nicht Athlet, sondern man würde wahrscheinlich Klient sagen unter psychologischen Coaches. Und diesen Termin mache ich, weil ich in den letzten Tagen gedacht habe, hey, es wird dringend mal wieder Zeit für ein Feedback und eine zweite Meinung. Und auch mal, um gewisse Dinge auszusprechen, zu formulieren und das Menschen gegenüber, die das in irgendeiner Form bewerten können und die mir eine Hilfestellung geben. Und das ist der Grund, warum ich das auch, ne, ganz transparent wieder in aller Regelmäßigkeit mache. Warum das ungefähr alle 4 Wochen, würde ich sagen, mindestens vorkommt, dass ich diesen Austausch pflege. Also das klassische Coach-the-Coach-Prinzip. Und das sind manchmal Dinge, wo ich quasi eine individuelle Weiterbildung oder Fortbildung eingehe, weil ich eine gewisse Aufgabenstellung aus meinem Coach-Leben habe, ja, wo ich andere coache. Oft genug aber auch eine Fragestellung, wo ich als Privatperson hingehe, die keinen Bock hat, in der Schlange zu stehen und dann da auch für das normale Privatleben gerne ein Feedback hätte. Und das ist was, was ich seit, weiß ich nicht, 4, 5 Jahren mache und was mir unendlich, also wirklich unendlich viel gebracht hat und wo ich mir sehr sicher bin, dass ich, und jetzt will ich das gar nicht so altklug sagen, aber wo eine Menge auch negativer Lebenserfahrungen mir erspart geblieben sind, weil ich vielleicht schon mal etwas vorausschauend und so weiter reflektiert habe, mir auch jemand mal zwischendurch ordentlich die Meinung gegeigt hat und gesagt hat, ey, wenn du meinst, dass du das so und so machen kannst, dann vergiss das, dann lass es lieber ganz sein, keine Chance. Und ich da gesessen habe und gedacht habe so, ey, was soll das denn jetzt? Warum fährst du mir jetzt so in die Barrikaden? Um dann wenige Minuten später festzustellen, oh ja, das war wichtig, weil das war alles richtig, was da gerade gesagt wurde. Und das war halt auch mal echt kontrovers und quer und nicht negativ, sondern, wie soll ich sagen, deutlich, ein deutliches Feedback, was mich wiederum in ein anderes Denkmuster gebracht hat und mir klar geworden ist, ah ja, okay, alles klar, da ist natürlich völlig richtig, so habe ich da noch nicht drüber nachgedacht. Und deswegen führen Austausch, Feedback und Co. dazu, dass sich etwas im weiteren Verlauf ändert. Egal, ob es jetzt gedanklich ist oder auch in der direkten Ausführung und so weiter und so. In der Ansprache den Mitmenschen gegenüber etc. pp. Und deswegen bin ich ganz klar der Meinung, jeder braucht einen Coach. Die Notwendigkeit eines Coaches hat nicht nur nichts mit der Leistungsklasse zu tun, wegen mir im Triathlon, sondern hat nicht mal was mit dem Sporttreiben zu tun, sondern ich bin mir sicher, dass auch jeder einen Coach gebrauchen könnte, der einfach nur existiert, wollte ich jetzt gerade sagen. Also egal für welche Lebenslage, ob fürs Privatleben, fürs berufliche Leben, fürs sportliche Leben und so weiter und so fort. Ich glaube, das macht sehr viel Sinn. Und ich glaube auch, das vielleicht nochmal zur Einordnung, ich sage nicht, dass man den in jeder Lebenslage haben muss. Ja, also ich sage nicht, man braucht 3 Stück davon. Man braucht einen fürs Berufliche, man braucht einen fürs Sportliche, man braucht einen fürs Private. Das meine ich damit nicht. Bitte nicht falsch verstehen. Das müssen auch alles keine Spezialisten für eben die Lebensbereiche sein. Ich glaube nur, dass wenn du mit dir durchaus bedeutend viel besser im Reinen bist möglicherweise und einen Sparingspartner für Austausch hast, dass du gewisse Dinge anders betrachtest, anders reflektieren kannst, auch vielleicht mal quer gestellt wirst und nochmal dir Neugedanken machen musst und das nochmal anders sortieren solltest, aber auch Zuspruch erhältst, wenn etwas positiv gewesen ist. Und da kann der Coach für das Privatleben, sage ich jetzt einfach, genauso hilfreich sein für das Thema Sport. Wenn du da, und deswegen sage ich das, lässt sich das auch für den sportlichen Bereich jetzt als Coach im Triathlon oder im Radsport gesprochen, das lässt sich nicht trennen. Ich glaube nicht, dass du das gut machen kannst, wenn du, also sicherlich kannst du das gut machen, Entschuldigung, so hart will ich nicht sein, aber ich glaube, es wird bedeutend viel schwieriger als reiner Sportcoach, so sage ich es jetzt mal, deine Aufgabe gut zu erfüllen, deiner Verantwortung entsprechend gerecht zu werden, wenn du alle anderen Lebensbereiche des Athleten vollständig ausblendest. Das, glaube ich persönlich, wird nicht klappen, weil alle anderen Lebensbereiche einen riesigen Impact haben auf das Thema Training. Wenn ich überlege, auch schon früher, als ich Altersklassenathleten gecoacht habe und es die Feedbackgespräche gegeben hat, natürlich spricht man darüber, wie hat sich die Radeinheit eingefühlt, wie war die Herzfrequenz im Verhältnis zur Leistung, etc. pp. Aber der überwiegende Teil des Gesprächs ist gerne auch anfänglich eine Form von Smalltalk, die da hilft, um einordnen zu können, was den Athleten gerade bewegt, als aber auch gegebenenfalls ein Gespräch über ganz normale Lebenslagen, über die Bedingungen, Zustände zu Hause, über was weiß ich was und so weiter und so fort, weil das halt einfach einen Impact hat. Wenn du kranke Kinder zu Hause hast, dann hat das einen Impact auf dein sportliches Leben. Wenn du in einer unglücklichen Ehe lebst, hat das eine Auswirkung auf dein sportliches Leben. Wenn du beruflich nicht nur unterfordert, sondern auch maximal unzufrieden bist, hat das eine Auswirkung auf dein sportliches Leben. Und jetzt fantastisch SO1-typenartig ausschließlich an negativen Beispielen gerade festgemacht. Ne? Man hätte es auch positiv sagen können. Wenn alle Kinder gesund sind, ja, dann läuft es im Training auch bedeutend viel geiler. Wenn du eine glückliche Ehe führst und die Unterstützung von zu Hause hast, ja, dann kannst du den Sport auch mal ganz anders angehen, wenn jedes Mal jemand daneben steht und sagt, nee, klar, cool, sehr gerne fahre ich mit dir 2 Wochen nach Mallorca ins Trainingslager, leg mich einfach nur an den Strand, während du jeden Tag 6 Stunden weg bist zum Trainieren, freue ich mich total drauf. Und das meine ich jetzt völlig ironiefrei. Ja, auch das funktioniert, oder das gibt es ja, und das ist ja auch sehr wichtig. Und deswegen würde ich sagen, und ich entschuldige mich jetzt schon für meinen hämischen Spruch, dass du dich verrannt hast und ich mich nicht, den ich vor ungefähr 20 Minuten gesagt habe, ja, es tut mir leid, weil habe ich jetzt auch hingekriegt, aber ja, das, also ich wollte deutlich machen, dass, und das ist jetzt ein Fakt, nein, das ist kein Fakt, das ist meine persönliche Meinung, jeder braucht einen Coach. Und die Definition kann sich jeder selber überlegen, ne? Ob das der beste Freund ist, der Lebenscoach, der Berufscoach, der Sportcoach, der was auch immer was.
Ja, wobei das dann ja natürlich wirklich sehr abstrahiert, also so nach dem Motto. Wenn du natürlich sagst, bester Freund oder Mentor oder so, dann finde ich, das sind ja Bereiche, wo man dann sagt, okay, das verlässt ja das klassische Coaching, sage ich jetzt mal so.
Die Frage ist halt immer, was ist das klassische Coaching?
Naja, ich finde schon, die Frage ist schon die emotionale Distanz, die wird ein Freund nie haben können. Oder es wird ihm ganz, ganz schwer fallen.
Das ist richtig.
So, und ich habe Coachen so erlebt, dass, und ich finde das auch nach wie vor gut, und so sollten im Endeffekt auch Eltern sein, so sollten auch Lehrer sein, also so nach dem Motto, dem Individuum selber die Chance geben, zu erkennen, welche Wege es gibt, die eingeschlagen werden können, wie man sich dann fühlt, wenn der Weg eingeschlagen worden wäre oder eingeschlagen wird. Also im Endeffekt daraus selber im Endeffekt den Schluss zu ziehen. Ja, also deswegen, also um es auf den sportlichen Bereich zu sagen, ist natürlich immer so schwierig. So, ich habe ja vorher mal gesagt, ich glaube, dass es Sportler gibt, die sind uncoachbar. Hast du gesagt, nee, kein Mensch ist uncoachbar. So nach dem Motto, okay, ist auch wieder richtig, aber nicht jeder Sportler ist von jedem Coach coachbar, weil ich glaube schon, dass es einige Trainer zum Beispiel gibt, die sich schwer tun, wenn Sportler zum Beispiel nicht intrinsisch motiviert sind, sondern wenn ich den Sportler im wahrsten Sinne des Wortes aufs Pferd heben muss, damit er dann reitet und er nicht selber mit dem gestriegelten und aufgezäumten Pferd in der Reithalle steht. Und
ich arbeite im Triathlon, das kann ich nicht bewerten. Das habe ich noch nie gehabt. Also ernst gemeint.
80% Frauen, die werden wissen, was ich meine.
Frauen?
80% weibliche Zuhörerinnen. Also Zuhörerinnen sind weiblich. Ich dachte jetzt nur so. Deswegen.
Warum werden die das wissen?
Weil jede Frau schon mal geritten ist.
Ach so, ich war jetzt nicht beim Pferd. nein. Okay, gut. Nein, entschuldige. Was ich sagen will, ist, da ist natürlich ein Punkt, den da kann ich echt wenig Bezug drauf nehmen. Ich habe das ehrlich gesagt selten bisher erlebt, dass, und dann wäre ich auch falsch, ja. Also dann glaube ich zum Beispiel, würde ich meiner Verantwortung nicht gerecht werden können, wenn ich jetzt, vielleicht habe ich es doch schon mal erlebt, wenn ich jetzt zurückblicke, wirklich jetzt 15 Jahre auf die Zeit, in der ich noch hier so, weiß ich nicht, in der ich ein bisschen Fußball gespielt habe und so weiter. Und du hast jetzt wirklich eine brutale Hobbytruppe, ja. Dann war es für mich durchaus immer unverständlich, wie man das so gar nicht ernst nehmen konnte. Also gar nicht im Sinne von, hier, Samstagabend nochmal saufen gegangen, um dann nächsten Morgen um 1 Fußball zu spielen zum Beispiel. Klappt natürlich mäßig, ja.
Hast du nicht verstanden, dass die das machen?
Ja, genau, weil selbst ich ja den hehren sportlichen Anspruch hatte sonntags, wenn ich das schon alles hier mache, dann möchte ich auch gewinnen und dann muss man das halt auch vernünftig vorbereiten. Natürlich auf dem Level, wo jeder Außenstehende zu Recht sagt, ey, ist doch wurscht. Also klar, kann man so sagen, habe ich anders gesehen. Ich glaube, sobald es eine gewisse Ambition mit sich bringt, ist das ja sehr selten der Fall, oder beziehungsweise kann ich das nicht, kann ich mich darauf nicht beziehen, weil ich das so noch nicht gehabt habe. Also ich habe das noch nie erlebt, dass irgendein Sportler irgendwie zu wenig motiviert gewesen ist, um jetzt den Sport zu treiben, sondern wenn, ist das 100% aktuell in eher eine Richtung, welches da heißen würde, eher mal auch vielleicht ein Stückchen zu vermeintlich bremsen oder auch mal klar zu machen, dass es auch was anderes gibt im Leben, wenn es mal auch vielleicht nicht läuft oder sowas in der Art, und das auch ein Stück weit einzuordnen oder auch mal bewusst zu machen, jetzt wäre mal Zeit für eine Pause, für eine Erholung, und damit meine ich nicht der Ruhetag, sondern vielleicht auch mal die Phase, wo man mal sagen kann, so, jetzt mache ich mal 3 Tage hier, will ich mal mit dem Rad und mit Laufen und Schwimmen und Co. nichts am Hut haben, sondern man, ja, sammelt mal wieder neue Energie, kriegt den Kopf mal ein bisschen frei, kommt mal aus diesem Mechanismus raus und startet dann wieder mit voller Motivation neu. Und da sehe ich mich in der einordnenden Rolle, aber ich habe das dann noch nie gehabt, dass ich nach 3 Tagen sagen musste, so, mein Lieber, jetzt könntest du mal langsam wieder loslegen, sondern da war vorher schon völlig klar, dass das der Gegenüber noch viel mehr so sieht, weil dem die Decke auf den Kopf fällt und so weiter und so fort und der auf jeden Fall das jetzt anders machen will. Und deswegen, also das kann ich darauf kann ich mich eigentlich nicht beziehen. Das habe ich selten erlebt. Und ich glaube auch, dass das zumindest mal, also wovon reden wir? Irgendwie bringst du immer eine intrinsische Motivation mit, sonst würdest du da in der Sportwelt nicht, auch am Ende des Tages nicht sein können. Ich weiß nicht, ob das in Mannschaftssportlern, ich weiß nicht, ob es Bundesligaspieler gibt, die sagen, boah, kein Bock auf Training. Also das kann ich wirklich nicht bewerten.
Aber wir wissen aber beide, dass es Profi-Radsportler gab, die keinen Bock auf Training hatten, die dann sagen, ich will lieber Rennen fahren oder so. Also ich glaube schon, dass es Sportler gibt, auch gute Sportler, die bei bestimmten Sachen nicht wissen, um dieses Ergebnis zu erzielen, beziehungsweise sie wissen es schon, aber sie sagen einfach, der Weg dorthin ist ihnen zu hart. Und dann finde ich schon, sind sie nicht so intrinsisch motiviert wie jemand, der sagt, ja, also Ziel oder Teil des Prozesses ist halt, dass ich jetzt 5 Stunden lang auch bei Pisswetter Rad fahre. So.
Und dann hat der Coach seine Aufgabe nicht erfüllt, weil der ja auch zur auch dieser Sportler hat eine motivationale Welt, die muss nur entsprechend abgeholt werden. Jetzt klar, kann man sagen, 5 Stunden Radfahren bei Regen, ja, niemand hat da Bock drauf, das ist ja völlig klar. Aber dann kann man sich ja gegebenenfalls überlegen, also dann wäre es jetzt die Rolle des Coaches zu überlegen, wie hole ich den ab? Ich weiß, dass ich den brauche. Ich bin Coach von einem Radteam. Ich habe alles auf die Tour de France ausgerichtet. Ich weiß, der ist mein wichtigster Helfer, um jetzt das sehr abstrakt zu zeichnen. Und ich weiß, ich muss auf diese Dienste setzen. Ich muss den in irgendeiner Form abholen. Dann ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der, wenn ich das denn möchte, sei ja dahingestellt, aber bei Regen 5 Stunden Rad fährt. Und ob ich den intrinsisch oder extrinsisch motiviere, ja, das ist ja erstmal egal. Also auch der wird eine motivationale Welt haben, die ich nur abholen muss. Dann muss ich ist ja das falsch. Aber da glaube ich, läge die Aufgabe darin, herauszufinden, wie ich eben diesen abhole. Und wie ich dem das schmackhaft mache, bei 5 Stunden im Regen Rad zu fahren. Vielleicht ist es das andere Fahrrad.
Vielleicht bin ich da wirklich oldschool. Ich würde sagen, nee, das ist sein Job und die Verantwortung. Ich schreibe ihm das rein und ich maximal kann ich mich über eine Alternative unterhalten, wie 4 Stunden dann auf der Rolle. So, okay. Und da würde ich dann sagen, nee, das ist schon seine Aufgabe. Weil auf der anderen Seite, ich meine, wo kommst du hin? Es gibt zum Beispiel Radprofis, die rühmen sich damit, im Training in einen Hungerast gefahren zu sein und machen dann eine Instagram-Story drauf, wie sie bei Lidl oder Aldi an der Kasse stehen und sich die Scheiße aufs Band legen. Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage. Also, dann liegt da ein Snickers und also das Übliche, was Gesmann und Beck an der Tanke essen würden, wenn sie 3 Stunden unterwegs waren, mit einem nicht vorhandenen Fettstoffwechsel. Alles gut. So. Wenn ich aber World-Tour-Profi bin und das sogar noch inszeniere und sage, oh, Hungerast gefahren und so. Wir wissen alle, wenn du den Begriff des Hungerast verwendest, so nach dem Motto, dann ist es schon arg weit gekommen. Ja, dann hast du nicht gerade den kleinen Hunger, so nach dem Motto, sondern dann geht schon der Ofen aus. Wo ich mir dann denke, so, ja, wollen wir jetzt dem Trainer die Verantwortung dafür geben, dass der Fahrer nicht weiß, wie man in einen Hungerast fährt? Oder müssen wir sagen, nee, Sportler, du nimmst deinen Sport nicht ernst und die Verantwortung kann nicht der Trainer dafür haben. Deswegen ich bin bei dieser Verantwortungsthematik, da bin ich so ein bisschen vorsichtig, weil wir kommen sonst in so eine Geschichte rein, wo man sagt, ach ja, die armen Fußballprofis, die verdienen jetzt mit 20 1,5 Millionen, die wissen nicht, wie man sich anständig ernährt, denen hat keiner das beigebracht, oh, und man weiß auch gar nicht, wie gefährlich EPO ist und so. Also, wo ich dann irgendwie denke, also wie viel Verantwortung...
Kommst du aus Hamburg zufällig? Kann das sein?
Nein, gar nicht.
Okay, wollte ich nur fragen.
Nein, ich habe nur was gegen Ungleichbehandlung von bestimmten Sachen, weil ich glaube, einem Radprofi wäre nicht so viel Gehör geschenkt worden und auch nicht seinem Management, wenn er versucht hätte, aus dieser Nummer rauszukommen. Deswegen, ich störe mich irgendwie bei diesem Begriff, also diese Verantwortung übernehmen, dass man das gemeinsam erarbeitet, ist gut, aber dieses Verantwortung übernehmen bei erwachsenen Menschen, finde ich, also ich finde, da verlangt man für einen, also da bringt man einen Coach ungerechtfertigterweise eine Defensive, wenn man sagt, dieses Verantwortung übernehmen. Wenn man sagt, es ist ein Zusammenspiel, ist es gut. Also wie in einer guten Partnerschaft. Da würde ich ja auch nicht sagen, da übernimmt der eine vielleicht mal in einer Schwächephase oder wenn der andere gar nicht kann, Verantwortung über was. Aber da reden wir ja immer noch von zwei, in Anführungszeichen, gleichberechtigten Individuen. Vielleicht verstehe ich auch unter Verantwortung übernehmen was anderes.
Was? Es kommt ein bisschen auf die Ehe an. Ja, inwieweit das gleichberechtigt ist. Ich weiß nicht, wie du das zu Hause hältst. Spaß beiseite. Du hast einleitend, glaube ich, gesagt, da ging es um sowas wie den Prozess oder den Weg zum sportlichen Erfolg. Ja? Ja. Lass uns das nochmal kurz skizzieren. Und zwar glaube ich, wir haben jetzt einen Ausgangspunkt, ja, der 20-Jährige, der 1,5 Millionen verdient und weder weiß, wie er sich ernähren kann, noch warum er zum Training gehen sollte und die Extraschichten zu Hause, die macht er schon mal gar nicht, ja. Mhm. Und dann ist das ja jetzt, also der sportliche Erfolg würde ja heißen, der etabliert sich irgendwo im Profisport und kann auch mit 28, hat er noch zwei, drei ganz gute Verträge bis dahin unterschrieben und braucht vielleicht auch kein Erythropoietin, um irgendwie nachhelfen zu müssen, weil das andere nicht funktioniert. Was im Übrigen auch ein sehr gutes Thema ist, können wir gleich, wenn du möchtest, können wir das Thema Doping ansprechen in der Hinsicht, weil auch da finde ich die Rolle des Coaches durchaus sehr, sehr, sehr interessant. Der Athlet steht am Anfang dieses Weges, wenn man so will. Natürlich hat er auch schon eine Menge zurückgelegt. Jetzt muss man aber auch immer dazu sagen, auch Profifußball, genau wie Profi-Triathlon oder Profi-Radsport oder wie auch immer, ist ja eine sehr, sehr komplexe Sportart. Und wir haben da sehr unterschiedliche Modelle, die vorliegen. Der Triathlet, so glaube ich, also zumindest mal der auf der Langstrecke, wahrscheinlich auch der auf der Kurzstrecke, vermute ich, ist in seiner eigenen Reife ein kleines bisschen weiter, weil der bis dato auch viel für sich selber sorgen musste oder seine Eltern für ihn sorgen mussten. Mhm. Aber der hat ja wenig Möglichkeiten, in einem System groß zu werden, wo ihm dieser Weg auch zumindest mal anhand von Leitplanken bereitet wird. Also wenn du heute mit 12 Jahren zu einem Nachwuchsleistungszentrum kommst bei einem Fußball-Bundesligisten, dann gibt es ja klare Leitplanken, dann gibt es ja auch gewisse Evaluierungen, die dann dazu führen, ob du jetzt das nächstes Jahr weitermachen kannst oder nicht. Was im Übrigen auch nicht nur mit der sportlichen Leistung zu tun hat, sondern ja manchmal auch mit der schulischen Leistung und so weiter zu tun hat. So, das ist also relativ klar vorgegeben. Das ist im Triathlon ja anders. Da kannst du auch 7-mal sitzen bleiben und irgendwie nach der 9. Klasse von der Schule gehen und trotzdem ein herausragender Triathlet am Ende sein. Ich könnte mir vorstellen, dass das heutzutage in der Fußball-Bundesliga ein bisschen schwieriger wird, weil man gegebenenfalls auch voraussieben würde und sagen würde, nee, der hat nicht mal die Schule hingekriegt, wie soll der denn das Profifußballleben hinkriegen? Ob das richtig ist oder nicht, ne? Da habe ich mal ein ganz großes Fragezeichen hinterschreiben an der Stelle. Ich glaube, dass das am Ende, so ist es im Übrigen auch, finde ich, beim Thema Doping, ganz viel auch damit einhergeht, dass man erstmal überhaupt einen gewissen Erklärprozess auch haben muss. Man muss den Athleten auch mitnehmen auf eben diesem Weg. Der muss auch verstehen, der sollte auch verstehen, warum dieser Weg für ihn gut ist, was jetzt auf diesem Weg alles auf ihn zukommt. Man muss ihm aber auch klar machen, ich sage viel zu häufig muss, man sollte ihm auch klar machen, dass man eben für diesen Weg auch der Ansprechpartner ist und ihm auch eine Hilfestellung gibt. Weil ganz ehrlich, als 20-Jähriger, nur weil du Profi bist, dich gut ernähren zu müssen, das Beispiel hast du gerade gesagt, und da würde ich mal drauf wetten, dass ich eine Menge 30-Jährige, Profi, Fußballer, Triathleten, Radfahrer kenne, die das bis heute nicht können. Ja, und auf einem niedrigen Level gesprochen, jetzt nicht davon ausgehend, dass die wissen, welche Ballaststoffe in welchem Gemüse überall drin sind, sondern nur mal die Definition, sich ausgewogen zu ernähren, bin ich mir sehr sicher, dass das eine Menge Leute nicht vernünftig hinkriegen. Ja, und ich glaube, die Verantwortung kann man auch keinem 20-Jährigen auferlegen, sondern die Aufgabe würde darin liegen, diesen Athleten mitzunehmen auf diesen Prozess und ihm das ein Stück weit zu erklären. Von der Pike auf, also wirklich von, was kaufe ich ein im Laden, wie lerne ich vielleicht auch zu kochen, was esse ich unterwegs, wenn ich nicht kochen kann, wie würde ich mich an Spieltagen oder Renntagen ernähren oder in den Tagen davor und so weiter und so fort. Und das sollte eher, finde ich, die Aufgabe des Coaches sein, weil der ist der, in Anführungsstrichen, Lehrmeister jetzt gerade. Du kannst ja auch nicht zu einem 6-Jährigen sagen, wie in der ersten Klasse, wie, du kannst kein Englisch sprechen. Also wir leben hier in einer Gesellschaft, wo die englische Sprache immer wichtiger wird. Also warum kannst du das nicht? Sondern die Aufgabe des Lehrers ist es, dem Kind das beizubringen. Und dass der 20-Jährige mit der vernünftigen Ernährung, ist, steht für mich genau auf dem gleichen Level zwischen Verantwortung selber haben, Schrägstrich Verantwortung, die der Coach, wegen mir jetzt gerade der Coach oder ne, was auch immer das dann in dem Fall ist, die der Coach dann an der Stelle für diesen Athleten übernehmen muss. Wo ich bei dir bin, ist natürlich die Frage, wenn ich irgendwann diesen Weg begonnen habe und feststelle, ich habe dies, das, jenes und all das erklärt, dann geht's ans Reflektieren, wenn der Athlet das nicht kapiert hat, wenn der trotzdem immer noch zu spät zum Training kommt und trotzdem immer noch jeden Abend die Schüssel Schokomüsli futtert und noch zwei Dickmanns hinterher, dann muss ich mir die Frage stellen, warum tut er das jetzt gerade oder warum habe ich es vielleicht auch nicht hinbekommen, den zu erreichen. Ja, jetzt kann ich sagen, ja, weil der ist doof, weißt du, der soll sich mal gefälligst irgendwie zusammenreißen und mal aufhören, die Dickmanns zu essen und die Schüssel Müsli vorm Einschlafen. Das kann ja vielleicht sogar auch sein, also vielleicht ist es am Ende auch eine Sache, die man nicht drehen kann in irgendeiner Form, aber trotzdem sollte auch der Coach sich fragen, naja, vielleicht habe ich den ja auch einfach nicht erreicht, also vielleicht habe ich es ja nicht hinbekommen, den auf diesem Weg mitzunehmen, weil dieses Bild von mitnehmen, das finde ich ist ganz, ganz wichtig. Also es gibt nicht entweder oder du, das ist dein Job, das ist mein Job, sondern das kann nur funktionieren, glaube ich, wenn das gemeinsam funktioniert. Und mal ehrlich, das ist im Hobbysport genau das Gleiche, also natürlich auf einem runtergebrocheneren Level, ja, da bin ich jetzt vielleicht nicht als High-Size-Coach dafür zuständig, parallel noch deine Ehe zu retten oder mit dir einkaufen zu gehen, damit du dich gesund ernährst oder weiß ich nicht was, ne, völlig egal, aber auch da ist es irgendwie die Aufgabe, nicht irgendwie, sondern es ist auch da die Aufgabe des Coaches, dass man sich auch am besten natürlich von vornherein gemeinsam hinsetzt, diesen Weg aufzeichnet, sich überlegt, was ist Bestandteil dieses Weges und den dann gemeinsam geht. Und immer, es kommen immer 3, 4, 5 Umwege. Am Anfang wird man feststellen, ja, gesunde Ernährung ist ja schön und gut, aber das Problem erstmal, was der hat, ist, weiß ich nicht, dann wird einem auffallen, dass es Potenziale gibt, die irgendwo liegen, die dann jetzt gerade größer sind und erstmal beackert werden müssen. Und dann haben wir den Umweg schon sofort. Und das kann alles passieren. Und ich glaube, wenn man sich dann den Prozess und das Miteinander überlegt, und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, jeder braucht einen Coach, dann sage ich, will ich damit sagen, diesen Weg alleine zu gehen, das ist was, was nicht funktioniert. Deswegen, meine Meinung, braucht jeder einen Coach, wie die Definition auch immer ist. Und eine Sache noch zu, weil du das eben passend gesagt hast, natürlich auch, du hast das Beispiel gehabt mit dem besten Kumpel und da ist ja eine viel größere emotionale Nähe zum Beispiel, gehe ich 100% mit. Das ist, glaube ich, am Ende die Frage, wie du deine Rolle als Coach selber wahrnimmst. Wie häufig erleben wir das, vor allen Dingen auch im Profisport, dass Mama oder Papa gleichzeitig auch Coach sind? Also gerade in Individualsportarten passiert das ja unglaublich häufig, dass, weiß ich nicht, der Tennisspieler, die Triathletin oder was auch immer, mindestens bis zu einem gewissen Grad von Mama oder Papa gecoacht wird. Das heißt, das ist ja eine Auslegung der Coach-Rolle, bei der es eben keine emotionale Trennung gibt, bei der es auch keine bei der auch kein berufliches Verhältnis vorliegt? Und das ist die Frage, die jeder Coach sich selber letztendlich stellen müsste. Meine, also so versuche ich, meine Rolle bestmöglich auszulegen, ist, dass das auf jeden Fall eine berufliche bleibt. Immer. Ich möchte nicht der beste Kumpel meiner Athleten sein. Ich möchte gerne auch mal im Zweifelsfall am Sonntag um 16 Uhr im VIP-Zelt in Rot mit denen Bier trinken. Und natürlich unterhalte ich mich mit denen auch sehr häufig über private Dinge. Aber das bleibt natürlich in gewisser Hinsicht auch, jetzt will ich nicht sagen Einbahnstraße, das wäre deutlich, deutlich zu harsch. Aber die Rollenverteilung, dass der eine die Hauptaufgabe hat, dem anderen zu helfen und nicht andersrum oder auch nicht gleichberechtigt, die für mich muss die immer bleiben. Ich möchte keine Ratschläge zwangsläufig von meinen Athleten haben. Und das sage ich nicht, weil ich da irgendeine Form von Schwäche oder was auch immer drin sehe. In keinster Weise. Und ich glaube, es gibt ganz viele Modelle. Nehmen wir Sam Laidlow, um kurz beim Profi-Triathlon zu bleiben, der von seinem Vater gecoacht wird. Und das scheint, als hätten die ein total, also ich kann das nicht beurteilen, weil ich das nicht im Innenleben kenne, aber das scheint, als hätten die ein total gutes Verhältnis. Und in dem Falle ist die richtige Lösung offensichtlich, der Erfolg gibt ihnen mindestens jetzt auf den Blick recht, dass der Papa der Coach ist und das natürlich ohne jegliche emotionale Grenze funktioniert. Und das ist dann einfach die Auslegungssache, wie das für die am meisten funktioniert. Und das kann ja, finde ich, auch viele Vorteile mit sich bringen. Also ich sehe da, nur weil ich das nicht so mache, heißt das nicht, dass es deswegen nicht, weil ich das nicht will. Also ich möchte das einfach schlicht nicht. Für mich ist das ein Beruf. Und ich freue mich, oder eine Berufung, wenn man es pathetisch verpacken wollen würde. Und ich finde das toll, dass ich den tagtäglich machen kann und mache den mit bestmöglich großer Ambition und viel Anspruch, aber ich weiß auch, es gibt an gewisser Stelle einen Punkt, wo ich eine Grenze ziehe und ja, einfach gewisse Dinge nicht erzählen würde oder Dinge, die bespreche ich mit dir oder mit wem auch immer, aber halt eben nicht mit meinen Athleten. Mhm. Und das, wenn es zu persönlich wird, dann wäre das bei mir so eine Sache, wo ich nicht zu persönlich werden würde.
Ja.
An dieser Stelle folgt Werbung, die dich schneller macht. Liebe Junkies, es ist doch so, die KI-basierte Testmethodik AI Diagnostics haben wir euch schon häufiger vorgestellt und dabei auf sämtliche Vorzüge verwiesen. Ihr könnt mit einem einfachen Testverfahren auf eurem Rad zu Hause, egal ob auf der Straße oder dem Smart Trainer, ob in der Ebene, am Anstieg oder auf Zwift, euer eigenes physiologisches Profil herausfinden. Dazu braucht es von euch insgesamt viermal eine All-Out-Belastung, zweimal über 20 Sekunden, einmal über 12 Minuten und dann noch einmal über 4 Minuten. Dann lasst ihr ganz kurz die KI den Job machen und habt bereits nach wenigen Sekunden eine Auswertung zu eurer aktuellen Leistungsfähigkeit samt sämtlicher physiologischer und energetischer Parameter, die wir auch hier im Podcast häufig besprechen. Ob VO2 Max, VLA Max oder eure anaerobe Schwelle, ob euren Fett-Max-Bereich, euer maximales Pyruvat-Defizit oder euren Kohlenhydratstoffwechsel. Ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, sondern euch lieber unser Junkmiles-Special ans Herz legen. Denn mit dem Code JUNKMILES20 bekommt ihr unter ai-diagnostics.net, den Link findet ihr auch in den Shownotes, einen Rabatt von 20 Euro auf eine einzelne Analyse oder gleich das Saisonpaket mit 3 Analysen. Also, JUNKMILES20 eingeben auf ai-diagnostics.net. Und dann Randa. Andersrum kannst du mir alles erzählen, was du willst. Und ich würde nie, also neben den ganzen, Regeln ist das falsche Wort, aber neben den ganzen Verlässlichkeiten, die ich in der Hinsicht mitbringe, wie vertrauliche Behandlung der Informationen und so weiter und so fort, ich würde nie auf die Idee kommen, mich über irgendein Problem lustig zu machen, möge es noch so trivial sein. Ich würde nie irgendwas nie verbreiten in irgendeiner Form, wenn der Athlet ein Problem gehabt hat, das auch nie gegen den verwenden oder was auch immer. Das sind einfach Sachen, die gehören sich einfach im Miteinander nicht. Ja. Und So. Aber gleichzeitig würde ich solche, ne, deswegen kannst du mir alles, also du als Athlet kannst mir von jedem Problem berichten und ich freue mich auch, ehrlich gesagt, durchaus, wenn es wirklich auch persönlicher wird, weil ich für mich das Gefühl habe, dass je eher der Athlet auch die Dinge im Einklang hat, die ihn persönlich betreffen, desto erfolgreicher wird er am Ende auch sportlich sein.
Du, also was ich bei all dieser Geschichte, die du sagst und die du ja im Positiven auch ausmalst, wo ich immer finde, was sein muss, ich gehe mal davon aus, dass in der heutigen Zeit jeder Coach seinen Athleten oder seinen Klienten respektiert. Ich glaube aber, dass diese Geschichte Athlet und Coach, dass es diesen Respekt manchmal nicht so gibt oder dieses Verständnis manchmal nicht so gibt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Problem bei vielem. Also, dass man einfach sagt, dass es, glaube ich, deswegen in vielen Fällen manchmal nicht funktioniert oder dass auch bestimmte Verbindungen einfach gar nicht funktionieren. Also auch größere Gemengelage, ja. Also natürlich wird manchmal auch der Respekt von außen zum Beispiel auch so ein bisschen, also natürlich beschossen, also über die Medien, aber ich finde zum Beispiel bei Corona fand ich ein tolles Beispiel. Bei Corona hieß es dann, oh, die, also gerade bei den Triathleten, so nach dem Motto, oh Gott, die Triathleten, jetzt haben sie irgendwie keine Einkünfte und müssen sich gucken, also kriegen auch Ärger mit Sponsorenvereinbarungen, weil sie können ja die Ergebnisse nicht erzielen. Der Witz ist aber, die Athleten haben, und das ist jetzt nichts, was ich von dir habe, die Athleten haben aber trotzdem weiter trainiert und verschiedene Trainer, beziehungsweise auch in anderen Businesses, bist du ja erfolgsabhängig, du bekommst Erfolgsprämien. Und manchmal macht man ja bestimmte Dinge nur, weil man Erfolgsprämien bekommt. Und jetzt ich habe aber keinen Triathleten gehört, der gesagt hat, shit, wenn ich natürlich kein Rennen fahre und keine Prämien hole, dann verdient mein Coach auch weniger. Und das ist irgendwie so diese Gemeinschaft und auch dieser Respekt, dass ich dann auch mal gucke, wie geht's eigentlich meinem Coach? Also die Coaches waren bei Corona ausgeblendet. Es waren immer nur die armen Athleten. Man hat dann zwischen den Zeilen mal gehört, oh, am beschissensten ist es eigentlich für die Coaches. So nach dem Motto, weil die kriegen vielleicht noch ihre normale Leistung, aber diese Erfolgsprämie oder diese Anerkennung in der Weise oder diese Mischkalkulation, die geht da nicht mehr auf. Und das ist so eine Geschichte, wo ich immer denke, dieses, ja, ich lasse mich coachen, ja, dann muss ich Respekt gegenüber dem Trainer haben. Guck mal, ich könnte dich rein theoretisch fragen, coach mich. Ich könnte Mario Kummer fragen, coach mich. Ihr beide würdet es vielleicht sogar machen. Auf der anderen Seite würde ich es von mir aus respektlos finden, wenn ich dann mal 3 Trainingseinheiten nicht mache, weil ich einfach sage, boah, ich habe keinen Bock und das Wetter war schlecht und es war dann doch gut, wo ich dann irgendwie so denke, ja, also da will ich dann dem anderen gegenüber nicht zur Last fallen. Ich würde gern manchmal nach Plan trainieren. Ich sage ja bewusst manchmal. Und ich würde gern auch ein Feedback haben auf das, was ich mache. Aber auf der anderen Seite denke ich dann, ja, dann mache ich es 3-mal nicht. Dann muss ich dem anderen doch nicht die Zeit stehlen. Also das heißt jetzt nicht, dass ich ein besonders respektvoller Mensch bin. Ich wäre es manchmal lieber und öfter allen gegenüber. Aber wo ich dann so denke, ich finde, das fehlt dann manchmal. Und ich finde, das ist extrem wichtig, weil die Wertschätzung, ich glaube, da muss schon eine gegenseitige Wertschätzung sein, weil du gehst ja schon als Coach auch in Anführungszeichen, du sprachst es ja, in das Innere des Athleten. Also du bist, man sagt ja immer so blöd, ja, der Trainer sitzt im Kopf des Athleten, im Idealfall ja. Das soll jetzt nicht irgendwie auf Brain und irgendwie Beeinflussung und solche Geschichten abheben, aber der Coach will ja schon wissen, was in dem Athleten selber vorgeht. Und das ist so eine Geschichte, wo ich manchmal denke, deswegen funktionieren verschiedene Sachen nicht. Diese gegenseitige, also diese Wertschätzung auch in Richtung Coach.
Ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Monetären, was du angesprochen hast, und 3 Trainingseinheiten nicht machen. Also, und das Monetäre will ich gar nicht großartig bewerten, weil, gut, Corona-Zeit, das war eh was Besonderes. Bin ich einfach froh, dass es vorbei ist. Und das meine ich jetzt nicht aus monetärer Sicht, sondern so generell. Dass gewisse Dinge wegen mir auch in puncto Wertschätzung nicht passen, im Binnenverhältnis Coach und Athlet, ganz ehrlich, ich glaube, das ist was ganz Normales und Menschliches. Ich glaube, das könntest du über jede Beziehung sagen, gesamtgesellschaftlich, wo man sagen würde, man bringt dem Lebenspartner, der Lebenspartnerin, also es gibt welche, die bringen mehr Respekt und Wertschätzung demjenigen, derjenigen gegenüber, und manche weniger. Und ich glaube, das ist immer das Gleiche. Und ich, also das ist in allen Lebenslagen das Gleiche und das findet sich im Sport auch wieder. Und ich glaube auch, man darf das ja auch nicht zu hoch hängen. Manchmal ist ja einfach auch ein Anspruch gegebenenfalls ein bisschen geringer und man sagt einfach, hey, ich schätze dich wert, auch wenn ich jetzt logischerweise diese drei Trainingseinheiten ausfallen lasse. Also ich finde, das ist zu harsch, das miteinander zu verbinden, weil von beider Seiten, ne? Also du musst nicht denken, dass das jetzt, du hast gerade gesagt, respektlos, und das finde ich ist ein hartes Wort in dem Zusammenhang.
Nee, ich empfinde das ja so. Ja, also ja, ich würde es dir nicht antun wollen oder jemand anders, der sich dann schon um mich kümmert, weißt du? Also nee, du bist dann jemand. Okay.
Ja, aber ich würde jetzt wäre ich dein Coach, würde ich mir die Frage stellen, warum du diese drei Einheiten hast ausfallen lassen und würde bestenfalls gemeinsam mit dir ergründen, ob es nicht eine bessere Variante gibt als, ich meine, klar, am Ende bricht sich das aufs Training runter, natürlich. Das ist immer das, was stattfinden muss, ganz klar. Aber der Weg auch dahin, zu wegen mir einer Erfüllung eines Trainingsplans, also jetzt einfach das, der allerkleinste gemeinsame Nenner von all dem, über das wir jetzt gerade gesprochen haben. Und natürlich gehört das dazu. Aber wenn ich einen Trainingsplan aufschreibe, bei dem ich nicht nur einmal, sondern häufiger feststelle, dass der Athlet das nicht macht, ja, dann liegt es auch an mir, weil ich das aufgeschrieben habe. Und dann gehören da immer zwei zu. Und dann wäre die Frage, warum ich dich gerade motivational nicht abholen konnte, diese drei Trainingseinheiten zu machen. Und wenn du sagst, hey, ich hatte einen Schnupfen und hab's nicht gemacht, würde ich sagen, hey, super, klar, hast du klasse hingekriegt. Wenn du sagst, boah, Radfahren ist echt kacke, habe ich keine Lust drauf, dann würde ich vielleicht zwei, dreimal versuchen, ob das hier Sinn macht mit uns. Ja. Und ansonsten dann, klar, ne, auf dem Weg dahin irgendwann auch sagen, nee, der Umweg ist mir jetzt gerade zu weit. Also ich würde jetzt ungern Zeit dafür aufwenden, weil du hast ja gar keine Lust auf das. Aber ich meine, ganz ehrlich, das passiert ja sehr häufig. Also wenn ich jetzt rückblicke auf die letzten 4, 5 Monate, würde ich glauben, dass ich noch nie einen Winter hatte, wo ich so wenig Trainingspläne geschrieben habe. Was einfach daran lag, dass die eine Athletin operiert wurde, die andere vom Auto angefahren wurde, der andere an Endofibrose leidet und so weiter und so fort. Und das sind ja einfach Geschichten, bei denen dann das ja, also so wie Endofibrose, das zum Beispiel im Trainingsprozess auffällt, man sich dann Gedanken darüber macht, wie man das vernünftig diagnostiziert bekommt, wie man das gegebenenfalls operiert bekommt, was die Nachbereitung, die therapeutische ist und so weiter und so fort. Und das passiert ja in Gesprächen und nicht in einem runtergeschriebenen Trainingsplan. Und deswegen bin ich mir relativ sicher, das meine ich wirklich ernst, dass ich, glaube ich, noch nie so wenig Training aufgeschrieben habe oder Trainingspläne geschrieben habe, wie im, weiß ich nicht, November, Dezember, Januar, Februar. Aber das ist doch nicht meine Aufgabe, am Ende des Tages einen Trainingsplan zu schreiben. Also natürlich eine Teilaufgabe, aber ganz ehrlich, die ist so klein, die macht so wenig eines gemeinschaftlichen Coachings aus, dass es mir auch nicht auffällt, wenn ich das gerade nicht mache, weil ich nicht meine Rolle oder meinen ganzen Beruf darüber definiere, wie viele Trainingspläne ich jetzt gerade geschrieben habe oder ob die besonders toll sind oder nicht. Ja, das macht ja gar keinen Sinn. Also tue ich dann und mache ich auch ehrlich gesagt sehr gerne, weil das immer heißt, dass der Athlet gesund ist und dass man oder bestenfalls gesund ist und dass man dann auch im Training viel tun kann und probieren kann und evaluieren kann und so weiter. Das ist natürlich eine tolle, tolle Sache. Aber wenn das mal nicht so ist, dann gibt es andere Stellen, in denen man dann in diesem Coaching einfach mehr Aufmerksamkeit schenkt. So, ob das jetzt dann die therapeutische Situation ist, die operative, der Kontakt zu Medizinern oder, ja, das ist erstmal egal. Oder auch vor allen Dingen, muss man ja auch ganz klar sagen, dass der Zuspruch dem Athleten gegenüber, um auch immer mal wieder Ansprechpartner zu sein in einer Phase, wo man sich natürlich sicher sein kann, dass es dem Athleten jetzt gerade nicht 100% prächtig geht, weil er halt eben seinem Beruf irgendwie nicht nachkommen kann, ja, aber das ist ja das viel, viel kleinere Übel als seine intrinsische Motivation, sich zu bewegen und zu trainieren, nicht stattgeben zu können und stattdessen da zu liegen und nichts machen zu dürfen. So, und das finde ich, ist die Rolle des Coaches oder eine Teilrolle des Coaches, irgendwie auch da der Ansprechpartner für zu sein und eben nicht einen Trainingsplan zu schreiben. Also finde ich das persönlich, wenn ich das so sagen darf, finde ich manchmal, ja, jetzt will ich nicht respektlos sagen, das Wort ist mir zu groß, aber wenn man denkt, die Rolle des Coaches liegt zu allergrößten Teilen darin, einen Trainingsplan zu schreiben, das ist dann, das ist das, was ich auch sehr häufig, das dann sind wir im Kunde-Dienstleister-Verhältnis. Dann sind wir, was auch Sinn machen kann, ist ja völlig fein. Auch das kann ja manchmal der Anspruch einfach sein, dass man hingeht und sagt, hey, ich habe hier die Rolle auszufüllen, dass ich dir einen Trainingsplan schreibe. Wenn du mir kein Feedback gibst und dir das völlig egal ist, ob du mir das gerade geben möchtest oder nicht, dann schreibe ich dir trotzdem ein. Auch wenn wir uns beide einig sind wahrscheinlich, dass der eben nicht so gut sein wird. Aber das geht natürlich auch. Finde ich nicht so gut. Würde ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig drin wiederfinden, weil das kein Miteinander wäre. Ne? Das wäre halt, wie gesagt, ein Kunde-Dienstleister-Verhältnis. Gibt's ja auch ganz oft. Aber würde ich jetzt ehrlich gesagt mich nicht so richtig abgeholt und fühlen.
Wobei es gibt,
muss man manchmal machen, ne? Ist auch klar. Also wenn dann das nur noch Beruf ist und du das nicht mehr aus Profession machst oder aus Berufung, dann kann das wegen mir Teil davon sein. Ja, okay.
Schade. Aber ich habe das auch schon gehört, zum Beispiel von Trainern von Radsportteams, die einfach sagen, ihre Athleten sind unterschiedlich. Also der eine Athlet macht einfach und alles ist gut, so nach dem Motto. Und fühlt sich dabei auch gut. Und der andere Athlet schreibt halt nach jeder Einheit nochmal irgendwas oder fragt dann nochmal nach oder sonst irgendwie. Ich glaube, das ist auch so eine Art Charaktersache, gell?
Also aber so das ist ja auch fein. Das ist ja nicht, das ist nicht zu verwechseln, weil es gibt die, die mehr kommunizieren, es gibt die, die weniger kommunizieren. Das ist immer so. Das ist ja, liegt in der Natur der Sache des Menschen, dass das halt so kommt. Und das ist auch völlig, völlig in Ordnung. Und es gibt auch die melden sich einmal die Woche zurück und sagen, hey, alles cool oder dies und jenes vielleicht nicht oder so. Die wollen möglicherweise dich ja auch, die wollen ja vielleicht auch gar nicht so persönlich werden. Also es gibt auch Athleten, die werden persönlicher und weniger persönlich. Mhm. Auch das ist völlig normal und das ist total fein. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das ist trotzdem eine Form von Coaching, wie tiefgehend die auch immer sein mag und so weiter. Finde ich, hat auch nichts damit zu tun, ob das am Ende erfolgreich sportlich sein wird oder nicht. Überhaupt nicht. Mhm. Also das ist einfach eine Frage des Persönlichkeitstypus.
Also bei mir ist es immer so, ich habe immer vor meinem geistigen Auge einen Mega-Wettkampf oder irgendwas, worauf ich richtig Bock hätte. Und dann zerpflücke ich das für mich und dann sehe ich, boah, das ist aber ganz schön anstrengend dahin. Wie viel Zeit habe ich noch? Und dann im Maximalfall fange ich dann an und dann fahre ich vielleicht auch mal alle 2 Tage und dann kommt irgendwas dazwischen, also dieses berühmte konkurrierende Ziel, was man ja, oder konkurrierende Ziele. Büro und dann sage ich, okay, war dann doch nicht so wichtig und ich bin ja doch schon ganz schön alt und wenn ich es nicht fahre, habe ich auch nichts verloren und dann war es das bei mir. Also ich kann das relativ einfach, einfach runterschrauben.
Das ist ein fantastisches Beispiel, ehrlich gesagt.
Aber jetzt kommt's aber. Halt, stopp. Jetzt kommt's. Wenn jetzt aber ein Freund von mir sagen würde, ich will das machen, begleite mich auf dem Weg dorthin, so nach dem Motto, weil ich brauche einen Trainingspartner, dann wäre ich, glaube ich, zuverlässig. So, das war jetzt meine Ausführung zu meiner
Persönlichkeit. Bist du ja zum Beispiel beim Podcast aufnehmen auch. Also wir würden das hier nicht seit 6 Jahren machen, wenn da nicht auch eine gewisse Verbindlichkeit wäre, die mit einem zeitlichen Aufwand einhergehen würde zum Beispiel. Und so ist mit Training ähnlich.
Und meiner natürlich üppigen Apanage hast du vergessen.
Auch richtig. und das ist doch, das war ja jetzt gerade ein fantastisches Beispiel dafür, dass ich recht habe, dass nämlich am Ende des Tages jeder quasi einen Coach braucht. Solange du deine Füße unter meine Podcast-Tische stellst, habe ich recht.
Genau. Nein, aber die Frage ist ja auch.
Ich glaube, das wahrhaftig, also das, was du doch jetzt gerade beschreibst,
ja,
ist doch genau die Situation. Ich stehe an einem Anfang und ich habe ein Ziel. Ja, ich möchte, was weiß ich, den Ötztaler Radmarathon fahren. Und es können ja 2 Punkte nicht weiter voneinander entfernt sein, pathetisch jetzt, aber als Anfang und Ende. Ja, also das muss ich mir aufschreiben. Es können 2 Punkte nicht weiter voneinander entfernt sein als Anfang und Ende. Ja, schon Konfuzius wusste, dass wenn du mit dem Training anfängst und dann deinen Hauptwettkampf im Blick hast, das ist echt ein langer Weg. Ja, ist ein, ist, ja, so. Ja. Und
da wird es doch interessant am Ende des Tages, weil das ist doch genau die Situation, wo du sagen kannst, wenn du das alles für dich alleine erarbeiten musst,
ja,
es zu keiner Zeit weder Zuspruch noch Kritik gibt, du null Verbindlichkeit eingehen musst, außer die, keine Ahnung was, 400 Euro für den Startplatz, den du gegebenenfalls bezahlt hast. Das ist deine einzige Verbindlichkeit, die du hast. Dann ist diese Aufgabe so unendlich groß, finde ich, und die könnte um ein Vielfaches schrumpfen, hättest du jemanden an deiner Seite, der dir dabei helfen würde. Der, egal ob der dich motiviert, gewisse Dinge für dich einordnet und auch mal vielleicht eine Priorisierung mit dir erarbeitet, dir Zuspruch gibt oder ja vielleicht sogar dich irgendwann mal anscheißt, wenn irgendwas nicht funktioniert. Mag ich total. Das ist ein Coach- und ein Athletenverhältnis, auch mal jemanden anscheißen zu dürfen. Das ist bei Kunde-Dienstleister immer ein bisschen schwierig, ne? Geht jetzt nicht ganz so gut. Aber bei Coach und Athlet muss auch in beide Richtungen, völlig klar, ne? Also das ist keine Einbahnstraße, sondern, und ich glaube, dadurch wird dieser Weg um ein Vielfaches einfacher und auch klarer, weil loszulegen, ich meine, was passiert denn, wenn du selbst die ersten 4 Wochen von deiner 6-monatigen Vorbereitung hinter dich gebracht hast, dann hast du wegen mir trainiert, aber auch lediglich du hast noch nicht mal 20% hinter dir jetzt gerade von der Wegstrecke und das ist nur das Training. Da haben wir noch nicht davon gesprochen, dass auch mal zwischendurch einer da gewesen ist und gesagt hat, ey Daniel, das war heute eine richtig geile Ausfahrt. Da, man hat gemerkt, du hast deutlich mehr Druck am Pedal als noch vor 3 Wochen. Oder auch, der mal gesagt hat, ey Daniel, lass mal die 3 Trainingseinheiten ausfallen. Ey, das Wetter ist so scheiße und selbst wenn es schön wird, räum mal lieber das Büro auf, wenn dir das gerade besser tut und lass einfach mal Luft dran und so. Und das ist ja, so dürfte die Realität aussehen. Und das ist ein perfektes Beispiel, finde ich, dafür, dass ich persönlich nicht glaube, dass, sagen wir mal so, Self-Coaching, wenn wir es so wollen, oder das Leben ohne Coach das komplette Potenzial, was der Athlet hat, entfaltet. Ich glaube, das passiert nicht. Ich glaube, man hat, was völlig normal und menschlich ist, um ein Vielfaches größere Hürden und Umwege und Co. zu gehen. Und das ist das Allerwichtigste bei der Geschichte, ich glaube, es macht viel weniger Bock. Ich glaube, wenn du ein cooles Coach-Athleten-Verhältnis hast, einen coolen Sparringspartner hast, wegen mir auch jemand, der dein Coach ist, weil er mit dir dann jeden Samstag und Sonntag Fahrrad fahren geht und du dir deswegen dienstags und donnerstags denkst, boah, ne, ich gehe jetzt mal eben 2-mal auf die Rolle für eine halbe Stunde, weil ich will jetzt hier am Wochenende irgendwie nicht immer nur hinten dran hängen, so nach dem Motto, dann ist ja auch das in irgendeiner Form eine coachende Rolle. Also jetzt sicherlich nicht so, wie wir uns das bestenfalls vorstellen, jemanden auch noch zu haben, der dir dann noch sagt, hey, mach mal vielleicht, weiß ich nicht, ob jetzt ein Bikefitting Sinn macht, eine Leistungsdiagnostik Sinn macht und so weiter und so fort. Aber am Ende geht's doch um den Spaß und man investiert so, man wäre motiviert, so viel zu investieren, jetzt vor allen Dingen an Zeit. Also wenn die Leute beim Investieren gerade im Ausdauersport an Geld denken, verstehe ich das inhaltlich. Wenn ich aber an die Zeit denke, die die Leute dafür aufbringen, dann ist das ja um ein Vielfach größer, das Invest, was ich da gehe, als das, was ich da gerade monetär gehe. Also selbst wenn du dir ein Fahrrad kaufst und das kostet einen 5-stelligen Betrag, du aber parallel 12 Stunden die Woche trainierst für 6 Monate lang, ja, also für, weiß ich nicht, 30 Wochen mal 12 Stunden, was für ein unendlicher Aufwand das ist quasi oder ein Invest, was man geht. Und wenn das keinen Spaß macht oder zumindest nicht so bestenfalls, wie man sich das wünscht oder wie das sein könnte, ja, dann, ja, warum? Also das würde ich nicht verstehen. Und nochmal, ganz klar, ich habe das immer schon gesagt, es gab damals, ich weiß gar nicht, ob es den Podcast gegeben hat, ich habe ein schlechtes Gedächtnis, ehrlich gesagt, in der Hinsicht. Da ging es um die Frage, was es braucht, um Höchstleistung zu vollbringen. Das war, ich glaube, ich habe den, wenn ich den gemacht habe im Triathlon-Magazin, dann war er im Triathlon-Magazin, vielleicht war es auch immer nur eine Idee, ich weiß es wirklich gerade nicht mehr. Aber das Erste, was ich gesagt habe, ist, man braucht einen Partner, der das in irgendeiner Form mit einem macht. Ob der, ob das dein Kumpel ist, der mit dir aktiv ist, oder dein Coach ist, der mit dir drüber redet, oder beides macht. Was weiß ich was. Völlig egal. Aber es braucht einen Ansprechpartner. Das ist doch wie im normalen Leben auch. Wenn du selbstständig bist und deinen eigenen kleinen Betrieb hast und vielleicht bist du ein Ein-Mann-Unternehmen, ja? Und du hast keine Arbeitskollegen, du hast keine Vorgesetzten, vielleicht arbeitest du auch in einer Branche, wo du jetzt nicht täglich 17 Zoom-Meetings hast und wenig Austausch hast und so weiter, dann machst du das, diese Arbeit ganz allein vor dich hin, die ganze Zeit. Dann sind wegen mir noch die Feedback-Mechanismen, die du hast, vielleicht deine Auftragslage, vielleicht auch deine Umsätze, die du generiert hast, weiß ich nicht, deine Bilanzen, möglicherweise hast du auch irgendwie einen kleinen Erfolg, wenn ein Projekt abgeschlossen ist, wild gesprochen jetzt gerade. Und ich glaube, das ist ganz furchtbar anstrengend. Mir persönlich geht das oft so, dass das, oder ging es auch in der Vergangenheit oft so, dass auch das furchtbar anstrengend sein kann, wenn du diesen Austausch mit anderen Leuten nicht hast. Und ich glaube, das braucht man. Das liegt in der Natur der Sache. Und das würde immens helfen, auch für dich selber. Also vor allen Dingen für dich selber im Sinne der Weiterentwicklung und so weiter und so fort. Egal, ob du ein Selbstständiger bist oder ein Sportler bist und wenn du auch nur ein Hobbysportler bist, auch da glaube ich, weiß ich nicht, ob man das selber will, dass man da so ganz ohne Ansprechpartner, Sparingspartner, wegen mir auch dann Coach unterwegs sein will. Und was ich finde, was hinzukommt und jetzt vor allen Dingen gerade auch im professionellen Sport, das ist einfach die Komplexität. Und ich kann jetzt nur von Triathlon sprechen, aber Triathlon ist ein wahnsinnig komplexer Sport. Und der Athlet kann das nicht alles alleine einordnen. Der kann nicht alleine für sich wissen, wie er sich ernähren soll, wann er einen Aerotest macht, welches Material er fährt, wie das Training aussieht, wann er das Training überprüfen sollte, wie der Rennkalender aussehen kann und so weiter und so fort. Und jetzt reden wir nur vom Sportlichen. Wir haben noch nicht eingeordnet, wie es parallel mit Medienterminen aussieht, Sponsoring etc. pp., Öffentlichkeitsarbeit, Social Media wegen mir. Also nicht, dass dass ich darin meine Aufgabe sehe. Ich sehe meine Aufgabe auch auf den Gebieten immer dann, wenn es einen Impact aufs Training hat. Also wenn ein Ruhetag mit 6 Terminen einhergeht, weil man zweimal für irgendwelche Hobby-Ingos einen Podcast aufnehmen muss, und dann auch noch 3 Termine hat mit irgendwelchen anderen Magazinen oder was weiß ich was halt, dann ist das nicht gut. Und dann kann man das mal einmal machen, das ist okay. Und irgendwann würde ich den Finger heben und würde sagen, nee, das ist jetzt Quatsch. Also das hat jetzt einen Impact auf den sportlichen Erfolg oder auf den sportlichen Weg, sagen wir es mal so, gar nicht mal auf den Erfolg. Mhm. Also vielleicht, aber vielmehr auf den Weg. Und dann sähe ich meine Verantwortung darin zu sagen, nö, das wäre cool, wenn wir das jetzt irgendwie anders machen. Auch erklären bestenfalls, ne? Ich kann da nicht rumkacken und sagen, hör mal auf mit den scheiß Terminen da. Sondern ich würde mir ja auch ein Feedback einholen wollen und würde fragen, sag mal, diese 6 Termine da am Ruhetag, was sind das für Termine? Sind die einmalig? Sind die jetzt mal ausnahmsweise gerade da oder kommen die jetzt jede Woche Montag oder wann auch immer der Ruhetag ist? So, und das ist, also jeder braucht einen Coach, habe ich ja eben schon gesagt, Mann.
Ja, ich glaube einfach, also für mich ist das dann einfach so, ich sag, okay, dann war das Ziel falsch gewählt und das Thema ist erledigt. Weißt du, das ist so.
Gehen wir da mal
also
rein. Lass uns da mal reingehen. Was wäre denn das richtige Ziel dann gewesen?
Ja, so ein richtig, weiß nicht. Ich hätte mal Bock an so einem richtig coolen Gravel-Rennen und vielleicht auch nochmal einen Ötztaler zu fahren, aber der ist ja schon im Juli und ich bin zu schwer und es geht alles eh gar nicht. So, also das ist irgendwie so, ich finde 1000 Ausreden, warum es nicht geht. Das finde ich für mich immer. Also geht,
weil
es ja einfach ist.
Ja, aber
Ausreden zu finden. Weißt du, ich glaube, ich denke dann immer so.
Wie könnte denn die Situation anders aussehen?
Wie? Welche Situation anders aussehen?
Der Zielfindung. Also du hast jetzt gesagt, ich finde immer Ausreden. Das Ziel war falsch gewählt. Wie wäre denn die ideale Vorstellung? Wir haben heute den 21.02. Also alle, die den Podcast hören, haben den 23. Wie könnte eine Situation aussehen, in der du dir überlegst, dass du vielleicht dir irgendein sportliches Ziel suchst dieses Jahr. Das ist völlig egal, was das ist. Ne? Auch das muss man ja immer klar sagen.
Ich verstehe die Frage nicht, es tut mir leid. Ich bin manchmal intellektuell überfordert.
Nee, ist überhaupt kein Problem. Woher rührt der Beweggrund, sich ein Ziel vorzunehmen? Gehen wir mal noch weiter zurück.
Ja, weil ich Also A, weil ich das Erlebnis generell cool finde. Also
super.
Und B natürlich auch, weil ich es mal wieder schön finden würde, ein bisschen kontinuierlicher was zu tun. Also auch, also ich weiß ja schon, auf der anderen Seite, wenn ich regelmäßig Sport treibe, also den Sport, den ich mag, wie zum Beispiel Radfahren, dass es mir dann insgesamt auch besser geht. Also meine psychosoziale für meine psychosoziale Hygiene ist es nicht ganz unwichtig. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, ich will das Ding gewinnen, weil das wäre utopisch, aber ich weiß, wenn ich in einem normalen Maß Sport treibe, dass es mir dann irgendwie gut geht, weil ich weiß, ich bin dann gesünder unterwegs, als wenn ich immer nur die ganze Zeit am Rechner klebe. So.
Mhm. Wenn das Erlebnis ein wichtiges Thema ist,
ja.
Wie könnte dieses Erlebnis aussehen?
Lachende, frohe Menschen, schöne Landschaften, bunte Bilder, ganz naiv.
Super. Mhm. Wo könnte man die finden?
Bei Events mit, in Anführungszeichen, Gleichgesinnten. Klingt fürchterlich, gell?
Nee, können wir fast mitschreiben. Total treffend.
Okay. Gut, okay, ja.
Mhm. Und gibt es sie nur im Ötztal oder gibt es
sie
gegebenen?
Nein, die gibt es auch woanders. Das ist alles gut. Die gibt es auch nicht nur im Ötztal. Also ich habe mich zum Beispiel zu einer Geschichte angemeldet, aber da habe ich mich auch angemeldet, weil ich genau weiß, ich kann alles frei entscheiden. Und zwar, wir machen jetzt unentgeltlich Werbung, weil die Leute, die es machen, machen das auch unentgeltlich, weil man spendet Startgeld lediglich für die Diakonie, also für einen guten Zweck. Es nennt sich Holy Gravel. Da kann man 550 oder 750 Kilometer graveln, von Hamburg nach Mecklenburg-Vorpommern wieder zurück. Und dafür habe ich mich tatsächlich angemeldet. Aber das ist ja relativ schön. Also alles kann, nichts muss. Also typisch wie im Swingerclub. Genau. Da kann man auch jederzeit wieder also abbrechen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich fahre da 2 Tage mit. Ich gucke, wie weit ich komme. Das fängt am Samstag an. Sonntagabend bin ich fertig. So nach dem Motto. Und egal, wo ich dann bin, setze ich mich in Zug und fahre nach Hause. So, weil ich einfach sag, so. Aber es ist ja irgendwie, es ist auch ein bisschen unverbindlich, ja? So.
Ja, aber das
ich muss da am also ich bin da Sonnabend, morgens um 10 geht es los, irgendwie in Entenwerder. Und dann haben wir einen Track und dann fahren wir los und jeder fährt so lang, wie er will und macht dann Pause und macht dann Rast. So. Also ich werde in den 2 Tagen im Leben nicht die 550 Kilometer schaffen. Dann würde ich
ja
pro Tag.
Du sagst das so negativ, das klingt doch nach einer tollen Sache. Also
ja, so. Ja, klar, aber es ist halt nicht so, es ist jetzt mehr so, ja, es ist also jetzt nichts wie ein Ötztaler oder wie jetzt ein Gravelrennen in Italien oder so, ja.
Hm? Ja, aber das spielt doch keine Geige. Also das finde ich ist doch überhaupt kein, das ist doch... Also finde ich, ist doch bei der Geschichte völlig egal, weil du ja schon klar gesagt hast, all das, was dir wichtig ist, kommt ja darin vor. Also egal, ob es jetzt Erlebnis ist, Freude, lachende Menschen, das alles in Verbindung zu kontinuierlich was tun. Also ich hätte jetzt gefragt, ob es sowas in abgespeckter Form nicht auch schon am bestenfalls jedes Wochenende gibt, wo man sagen würde, und wenn nicht, dann vielleicht organisiert man sich das, dass es das jedes Wochenende gibt, tust du ja eh schon, mit den Kumpels Rad zu fahren. Ja. So, und dann ist das so eine runde Sache. Ist doch klasse, finde ich gut. Ich meine, da ist doch schon alles dabei, was es irgendwie braucht. Und
richtig. Aber, und jetzt sind wir ja, also nehmen wir mal an, selbst wenn ich das organisiere, jedes Wochenende mit den Kumpels Rad zu gehen, sind 6 Tage dazwischen. Und ich bin jemand, das habe ich gemerkt, ich brauche schon eine gewisse Trainingsdichte. Ich werde mit 2 Einheiten am Wochenende nicht besser. Weil, also die Training lässt grüßen, ja? So. Ich muss schon irgendwie alle 2-3 Tage was tun, um besser zu werden. Trotz meines hohen Alters.
Warum treffen sich die Kumpels noch nicht mittwochs nachmittags oder abends?
Weil wir alle Jobs haben, wo es schwierig ist und wir alle ungefähr jeder voneinander 30 Kilometer entfernt wohnt, so nach dem Motto. Das ist das Problem. Also ich habe im Endeffekt in meinem näheren Umfeld keine Gleichgesinnten. Will ich auch nicht, sage ich jetzt gleich. Nein, bin ich ein Misanthrop.
Das wäre meine Lösung.
Manches Mal bin ich ein Misanthrop, ja.
Das, auch organisatorisch in irgendeiner, weil das scheint dir ja augenscheinlich wichtig zu sein. Du möchtest nicht nach einem Trainingsplan trainieren, der dir irgendwas vorgibt, für das du dann auch noch auf der Rolle sitzen musst. Für jemanden, der erlebnisorientiert ist, der in irgendeiner Form einen Stimulus benötigt, ja. Für den ist es das Schlimmste möglicherweise, dass der Stimulus Rolle fahren und Zwift sein soll. Und das ist total nachvollziehbar.
Das geht gar nicht.
Ja,
ich habe gestern übrigens von Zwift eine Mitteilung bekommen, dass sie sehr unglücklich sind, dass sie kein Geld von mir bekommen.
Ja.
Da habe ich gesagt, ja, alles prima.
Und das ist doch auch völlig okay. Und so würde doch in irgendeiner Form auch eine Art Lösungsfindung ablaufen, dass man auch mal ganz klar benennen darf. So ist das ja immer. Wie viele Athleten ich habe, die es hassen, auf Zwift zu fahren. Und auf der anderen Seite gibt es Athleten, die Bock haben, 4 Stunden auf der Rolle zu sitzen, wo ich dann da sitze und sage, ey, ich traue mich gar nicht, das aufzuschreiben. Das ist ja ein Fall für die Genfer Menschenrechtskonvention, wenn ich das jetzt hier niederschreibe, dass du 4 Stunden Rolle fahren sollst. Aber manche machen das gerne. Und dann ist das ja Auslegungssache. Und dann stellt man sich dann ein Stück weit drauf ein und dann ist das fein und dann funktioniert das ganz wunderbar. Deswegen, ich würde dich jetzt ungern kitzeln wollen mit, ey, hast nicht Bock, mittwochsabends irgendwie machen wir ein Social Ride bei Zwift. So, ja, blanker Hass. Würde wahrscheinlich nicht funktionieren, sondern würde mich fragen, ob es in irgendeiner Form eine Möglichkeit gibt, dass man zumindest 1, 2 Kumpels hat oder dass man sich einen Termin vielleicht legt für Mittwoch, wo man zumindest irgendwie die Faktoren beinhaltet, die dich interessieren. Also mindestens mal Erlebnis. Ob das jetzt immer die lachenden Gesichter sind, jeden Mittwochabend oder Nachmittag, gut, sei dahingestellt. Kann aber ja zumindest, weiß ich nicht, auf einer hochfrequentierten Strecke so sein, dass das auch vielleicht zufällig sich ergibt, wenn es länger hell ist und so weiter und so fort. So, und dann, ne, also das war jetzt nur der Beginn, aber so in der Art würde man das machen. Und was ich ja schwierig finde ist, nein, das finde ich nicht schwierig, aber ich glaube, was unnötig ist, ist, das sich madig zu machen, weil das eben jetzt nicht der Ötztaler Radmarathon ist oder weil man, das ist ja im Triathlon, ist genau das Gleiche, man hat das Gefühl, es muss die Langdistanz sein. Und das sehe ich zum Beispiel überhaupt gar nicht. Man kann auch einen tollen Triathlon machen. Man kann sich auch am Triathlon-Training erfreuen, sagen wir es mal so, ohne dass das am Ende des Tages auf irgendeinen Wettkampf hinauslaufen muss. Wenn man das machen möchte, ist das toll, dann ist das super. Aber auch da gilt doch, dass der Weg dahin das Wichtige ist. Natürlich bestenfalls endet der darin, dass man am Wettkampftag auch noch Spaß hat. Das finde ich ja durchaus dann schon wichtig. Aber wenn man sich überlegt, dass man keinen Wettkampftag haben möchte, sondern einfach nur des Trainierens sich erfreuen möchte, dann ist das total legitim und dann finde ich das total klasse. Und auch da kann ja auch eine gewisse Entwicklung stattfinden. Oder man sich vielleicht einen Wettkampf raussuchen, wo man sagt, hey, da muss ich mich gar nicht anmelden. Da komme ich morgens um 10 hin und entweder habe ich die Stempelkarte fürs Brevet dabei und fahre hier mit oder halt eben nicht, wenn ich Bock habe, lieber bei gutem Wetter das Büro aufzuräumen. Und das meine ich in keinster Weise hämisch oder ironisch, sondern das mache ich tot ernst. Und die Beweggründe, dass zu tun, die Beweggründe, sich zu trainieren. Und das ist doch jetzt egal, ob das am Ende auf einen Wettkampfsport hinausläuft oder innerhalb eines Wettkampfsports unterschiedliche Beweggründe mit sich bringt. Das ist doch immer die große Frage. Das ist das, was ich meine, wenn es um motivationale Welt geht und die Frage, ist der Radfahrer einfach nur stinkfaul und trainiert deswegen nicht 5 Stunden bei Regen oder habe ich den einfach nur nicht entsprechend abgeholt über eben den Weg, wie ich den auch motivational ansprechen kann. Und das begegnet einem ja immer und immer und immer wieder. Ja, das ist ja immer wieder ein fortlaufender Prozess auch, an dem, den man dann gemeinsam gehen würde und sich überlegen würde, okay, alles klar, hey, das ist das Ziel, wegen mir jetzt bescheuert, aber der Weg ist das Ziel in dem Falle. Und den beschreitet man gemeinsam. Und ich bleib dabei. Es braucht jeder einen Coach. Und also du bist das beste Beispiel, um das auch mal klar zu sagen, weil
ich bin jetzt das schlechteste Beispiel, warum man Coach braucht, weil es einfach, weil wie gesagt, also das sind zu viele Störfeuer, ich lasse mich zu gern ablenken.
Aber gerade dann ja brauche ich den doch, wenn ich einen Athleten mir suchen will, der von selber erfolgreich ist, der alles selber einordnen kann, der nie einen schlechten Tag hat. Ja, was ist das denn? Also wo soll es den denn geben? Den gibt es nicht, das ist ja totaler Humbug, sondern das ist ja nie perfekt. Es gibt immer andere Gründe, warum das jetzt gerade beim Training nicht funktioniert. Ob das ein offener Unterschenkelbruch ist oder einfach nur, keine Ahnung, der größere Bock, das Büro aufzuräumen, ist doch völlig wurscht. Und das, dafür gibt es doch den Coach. Das ist doch das, was ich meine. Der, wie immer im Leben gibt es Phasen, wo, und auch bei positiven Phasen, der Zuspruch wichtig ist. Hey Daniel, geil, dass du dich schon dreimal auf die Rolle gesetzt hast. Wäre doch cool, wenn du das noch ein 4. Mal machen willst. Auch wenn du das hast, ich weiß, ist auch mega nervig. Können wir uns dann drüber aufregen, wie furchtbar das ist. Aber trotzdem gut gemacht, die ersten 3 Male. Richtig klasse.
Ja, okay, gut.
So, jetzt reiß dich mal gefällig zusammen und setz dich mal hier nach dem Podcast auf die Rolle und dann ist auch gut.
Ich setz mich nicht auf die Rolle, die ist im Keller.
Das macht das Erlebnis bestimmt viel besser, dass die Rolle
mit dem Hund raus.
Ja, das ist zum Beispiel ein tolles Erlebnis. Daniel, gibt es noch irgendwas zum Thema Coaching, wo ich noch Muss ich noch irgendwas sagen? Mein Coaching-Prozess beginnt gleich.
Ja, ich würde mal gerne wissen, wenn jetzt jemand sich einen Coach sucht, worauf sollte er denn achten? Würdest du Leuten einen Ratschlag geben?
Dass er heißheiß.de richtig in den Webbrowser eingibt?
Ja, genau.
Und dann, dann hat er es ja schon fast eigentlich.
Okay, gut.
Ich glaube, also
wir halten mal eine Geschichte fest. Coaching bedeutet nicht Trainingsplan schreiben.
Ja.
Ich glaube, das verwechseln viele Leute. Also es gibt viele Leute, die sagen, oh, ich habe einen Trainer und dann fragt man, was er macht. Ja, der hat eine Leistungsdiagnostik gemacht und der hat mir einen Trainingsplan geschrieben.
Ja, das ist sicherlich ein Bestandteil davon. Klar, also das gehört ja auch dazu. Ich will jetzt nicht sagen, ich mache jetzt hier Schwebe über den Dingen und lasse andere die Arbeit verrichten und helfe dir am Ende dazu, wie du dir selber deinen Trainingsplan schreibst. Das passiert natürlich nicht, sondern ist natürlich auch Teil des Ganzen. Aber wie gesagt, auch da nochmal, bis ich so einen Plan geschrieben habe, braucht es ja auch ein gewisses Feedback vielleicht oder mal ein Gespräch oder eine Einschätzung der Lage, die ich selber ja haben muss, sollte, um am Ende einen guten Trainingsplan. Ich schreibe sehr gerne Trainingspläne, am liebsten die mit 35 Stunden die Woche und erfreue mich dann auch noch, wenn ich dabei zugucken kann, wie man dieses Training erfüllt. Ist ein absoluter Traum.
Schreibst du auch so fancy Trainingspläne mit Einheiten, von denen man vorher noch nie was gehört hat?
Fancy ist grundsätzlich im Training immer ganz entscheidend wichtig. Also
EBSB, wenn mir Leute sagen, was sie für geile Trainingseinheiten haben, wo man das Gefühl hat, die Klaviatur aller Trainingsbereiche wird einmal durchgespielt, kann man das so sagen? Und ich denke immer, wow, wie funktioniert das jetzt? Also
das kann, also ja, das kann ja auch Teil des Ganzen sein. Und auch die Klaviatur der Trainingsmethode in irgendeiner Form niederzubringen, kann ja auch funktionieren. Und wenn man das im Speziellen vor allen Dingen mal zur Abwechslung machen möchte, entgegen des möglicherweise eigenen physiologischen Ziels, dann finde ich das auch nicht wild. Also das ist ja dann schon, man darf sich ja auch nicht in der Struktur gedanklich, in der Gedankenstruktur verrennen, dass ich jetzt hier täglich das Gleiche mache, sondern auch da mal irgendeinen Stimulus zu bringen, wo der Athlet sagt, was passiert denn hier jetzt gerade? Aber cool, ich mach das mal. Das Einzige, was man sich ja der Tatsache bewusst sein muss, ist ja, dass das trotzdem der Sache dient. Und dann ist das ja total fein. Also dann kann man das ja tun. Ich finde das cool. Das ist grundsätzlich, glaube ich, eine gute Sache. Ich glaube, ich persönlich bin nur nicht der Typ für fancy, weil ich da durchaus oldschool bin, als dass ich der Meinung bin, Training und Anpassung hat halt wirklich auch sehr viel mit Arbeit zu tun. Dass man bei der Arbeit Spaß haben sollte, steht völlig außer Frage. Aber fancy ist so eine Sache. Ne? Habe ich mich letzte Woche drüber aufgeregt, und das war jetzt nicht in Bezug auf den Athleten, aber eher gesamtgesellschaftlich in dem Triathlon, diskutieren wir allen Ernstes, und jetzt werde ich richtig rotzig und fahre mich hoch, über Feinheiten, das ist ja grundsätzlich gut, Sandwich-Taktik, auch mal mit was Positivem anfangen. Wenn wir glauben, dass sich am Ende der Luftwiderstand des Athleten einzig und allein an den Calves misst, die man um seine Wade schmiedet, dann hat man zum einen dann ist es fancy, ist ein Trend, toll, so weit, so gut. Das würde für mich heißen, natürlich werde ich das ausprobieren und testen. Natürlich habe ich das auch schon vor Jahren ausprobiert und auch vor Jahren schon festgestellt, dass Schmarrn ist. Wenn man aber am Ende denkt, man könnte einen größeren ganzheitlichen Prozess wie die Findung der optimalen Sitzposition aus biomechanisch und aerodynamischen Gesichtspunkten oder auch das Training darauf runterbrechen, was hier gerade fancy ist und was nicht fancy ist, ne, dann ist man richtig schief gewickelt. Und dann hat man wirklich nichts von dem verstanden, was diesen Prozess ausmacht. Und nochmal, das ist jetzt überhaupt nicht in Bezug auf, ich habe letzte Woche mit Jan Strattmann Aerotest gemacht und da ging es um Aero-Calves und ich war schon beim Testen, ich habe mich schon aufgeregt, bevor die Calves an der Wade waren. Und erstens, weil die einfach Schmarrn waren von der Bauart. Da war ich mir sicher, ohne einen Aerotest machen zu müssen, dass die so nicht funktionieren können. Ja, weil die hatten einfach Materialeigenschaften, die so nicht sinnig sind. Und wenn ich dann auf den Instagram-Post als einen der ersten Kommentare lese, was die Aerocars ausgemacht haben, dann denke ich mir so, super, man hat da jetzt sehr viele Stunden Arbeit reingesteckt in diese Sitzposition, die auch echt cool ist, sehr viel Spaß gemacht hat, auch mit dem Athleten gemeinsam die zu finden, sehr viel Spaß gemacht hat, auch sich im Klaren oder diesen Prozess auch zu gehen, dass man sich darüber austauscht, dass man auch die Schwachstellen erkennt, mögliche Potenziale hervorhebt, aber natürlich auch so ein paar Herausforderungen klar macht, die dann körperlicherseits damit einhergehen können. Lange Rede, kurzer Sinn, ist ein ordentlicher Prozess. Erfordert durchaus auch viel Energie und Zeit und so weiter und so fort. Und die beschissenen Aerocarves sind mir am Ende des Tages nicht egal. Das will ich nicht sagen. Aber wenn das reduziert wird, wie bei Trainingseinheiten, auf irgendeine fancy Einheit und man denkt, dass die Einheit an der, die Arbeit an der Basis nicht mehr cool ist, weil es nicht fancy, ja, dann ohne Scheiß, lass mich in Ruhe. Also da bin ich auch ganz, da bin ich super unangenehm, glaube ich auch, weil das ärgert mich. Das ist auch so.
Aber vielleicht war das gar nicht so gemeint, wie du das aufgefasst hast.
Nein, ich fahre mich auch gerade hoch, das tut mir auch leid. Das hat auch nichts mit dir zu tun und schon gar nicht mit Jan, der die getragen hat, weil er sie ausprobieren wollte und es witzig war. Wir hatten vor Ort viel Spaß und ich habe die Dinger dann auch noch andersrum ausprobiert, weil er sie andersrum
angezogen hat. Da waren sie besser.
Sie waren eh nicht gut und haben nichts gebracht. Ja. Und als sie andersrum waren, waren sie auch noch viel schlechter als die glatt rasierte Wade. Wie dem auch sei, was ich sagen will ist, Training ist nicht immer fancy. Und jeden Trainingsmodus, den es gibt oder jede vermeintliche Philosophie oder wie auch immer man das, weiß Gott wie toll, nennen kann, besinnt sich am Ende darauf, im Speziellen im professionellen Sport, dass das sehr viel Arbeit ist. Und jetzt kommen wir zurück zu der Rolle des Coaches. Die wichtige Rolle des Coaches ist es ja auch, das in irgendeiner Form auch einzuordnen. Stellen wir uns mal vor, wir würden im Triathlon auf jeden noch so fancy Train, wie der Deutsche, der Schaffner von der Train Deutschen Bahn sagt.
Jumpen. Wolltest du sagen, auf jede Train jumpen.
Aufjumpen würden. So, dann haben wir die Situation, dass wir morgens schon aufwachen und Beta-Alanin futtern, damit wir dann irgendwie die Aerocarves anziehen und irgendeine fancy Trainingseinheit machen. Ich will mich da nicht drüber lustig machen, sondern ich will nur sagen, auch da ist die Rolle des Coaches immens wichtig, gewisse Dinge einzuordnen, in Relation zu setzen, eine Referenz zu bieten und dann am Ende des Tages wieder das große Ganze und den eigenen Weg im Blick zu haben und gegebenenfalls auch zu sagen, guck mal hier, die Carves bringen nichts. Ich persönlich bin mir sicher, dass andere vielleicht sogar auch was bringen könnten. Vielleicht liegt da Potenzial für 2-3 Watt. Aber hey, bevor wir uns nochmal auf der Bahn treffen, um 2 Watt für Aerocarves rauszufinden, werden wir stattdessen garantiert eher diese 2-3 Tage trainieren, die es braucht, um dahin zu fahren, vorher einen Ruhetag zu haben und so weiter, danach müde zu sein, weil es den ganzen Tag kalt war, werden wir lieber 2-3 Tage trainieren gehen und uns da die 2 Watt herholen. Und das ist meine Form dann der Erklärung und Einordnung. Und ob wir diese 2 Watt da überhaupt finden, wird uns niemand beantworten können. Das finden wir erst raus, wenn wir es getestet haben. Und ich glaube, Einordnung in all diesen Fragen, egal ob Training, Ernährung, Material, Wettkampfgestaltung, Reiserei, alles was dazugehört, Trainingslagergestaltung, ist auch cool, da jemanden zu haben, der vielleicht von eine Mischung hat aus gewisser Expertise, egal ob das im Bereich von Sitzposition, Ernährung, Training, Aerotesten, was auch immer was liegt. Ich habe zum Beispiel keine oder wenig in puncto Material. Mich brauchst du nicht fragen, wie du deine Kette pudern sollst oder welche Ceramic Speed Dingsbums-Röllchen du jetzt irgendwie verwendest. Habe ich keine Ahnung von. Kann ich dir auch nicht sagen, was das bringt. Ich persönlich weiß nur, dass Hysterese eines der aller kleinsten Teile ist, die in irgendeiner Form mit deinem Widerstand zu tun haben. Also die Reibungswiderstände wegen mir einer Kette oder wie auch immer im Vergleich, nur im Vergleich bitte. Ich sage nicht, dass es deswegen unwichtig ist, aber im Vergleich zu deiner Sitzposition etc. pp. Ist es müh, ja? Im sehr, sehr, sehr niedrigen einstelligen Prozentbereich. Das heißt, meine Form der Einordnung wäre, ich mache mich da mal schlau, ich gucke mal, ob das was bringen kann. Wenn das was bringt, können wir das einfach dran machen, brauchen wir dann ja auch nicht testen, funktioniert dann ja offensichtlich. Müssen uns aber schon Gedanken machen, auch um das Thema Pannensicherheit und so weiter. Wir haben das mal gehabt damals, ne, mit Clincherfahren und Latexschlauch, grundsätzlich super. Fanden wir alle so lange cool, bis wir bei einem Tour de France Zeitfahren mit 24 Kilometern 2 Platten hatten. dann fanden wir es nicht mehr cool irgendwie, weil wir dann festgestellt haben, okay, das sind jetzt vielleicht 2 Watt, aber so. Und deswegen auch da in der Form die Einordnung. Und ja, jetzt bin ich abgedriftet und habe mich hochgefahren.
Nein, aber du sprichst eine ganz spannende Sache an und das hat mir Dan Lorang mal erklärt. Und zwar, er sagte, man muss als Coach auch manchmal aufpassen, gerade wenn du Top-Athleten hast, also klar, bei mir oder bei Age-Groupern ist Banane, dass du zu viele Einflüsse von außen hast, wo du den Athleten also einerseits schützen musst, beziehungsweise beim Athleten ein Verständnis dafür haben musst, dass du sagst, okay, ich bin der Coach, ich bin im Endeffekt der Sportmanager, ja, oder der Sportdirektor. Ich will jetzt nicht den Begriff des Managers noch herholen, weil der ökonomisch ist.
Führer.
Und so nach dem Motto, ich, der soll zu mir kommen und ich gucke, ob das passt, wie im Beispiel von diesen Aero-Calves. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und dann überlege ich mir, ob wir da dranbleiben und nicht der von außen kommt und sagt, oh, das wäre aber eine ganz gute Idee, das zu probieren und macht das mit dem Athleten aus. Und ich sage mal, umgeht unabsichtlich oder absichtlich im schlimmsten Fall noch im Endeffekt den Trainer. Weil ich finde, das ist so eine Geschichte, das sieht man ja manchmal auch im Fußball, wo ich dann denke, das kann ja nie funktionieren, weil jeder Coach hat ja ein Konzept, so nach dem Motto. Und vielleicht passen da bestimmte Sachen nicht rein oder der Zeitpunkt ist einfach falsch. Ja, also wenn ich einen Athleten in der Phase der Rekonvaleszenz habe oder so, da muss ich ja nicht an den rankommen und sagen, hier hast du Nahrungsergänzungsmittel, wenn ich irgendeine Firma bin, die dich jetzt schneller machen, weil das sind ja ganz andere Geschichten. Der hat ein mentales Tief irgendwie, weil er aus der Verletzung rauskommen will. Und also Dan nannte das Athlete-Centered, Coach-Driven, Performance-Oriented und hat es im Endeffekt erzählt, ganz im inneren Kreis ist der Athlet, drumherum ist der Coach. Und dann kommt der nächste Kreis, aber im Endeffekt alles, was von außen kommt, muss erst diese Hürde über den Coach nehmen, um beim Athleten zu sein. Ob das der Physio ist, der Psychologe, der Ernährungswissenschaftler, wie auch immer. Das fand ich eigentlich ein total spannendes Beispiel. Und man merkt ja, also in dem Moment sind wir ja wieder bei deiner Ausgangslage, dass der Coach ja dann, jeder braucht einen, dass der Coach dann im Endeffekt mit dem Athleten vielleicht im Idealfall entscheidet, brauchen wir einen Arzt? Kriegen wir das selber geregelt? Ist der Ernährungswissenschaftler besser? Brauchen wir noch weiter einen externen Menschen? Ja, so. Das fand ich dann irgendwie nochmal so spannend, weil du das gerade mit dieser Aerodynamik gesagt hast und mit den Aero-Carves, weil du hast ja schon recht. Ich könnte jetzt auch zu dir kommen und könnte sagen, ach, bevor wir mit dem Training anfangen, da tune ich, da pimpe ich jetzt erstmal mein Gravel-Bike und dann wirst du zu mir sagen, ja, das tut mir leid, dann bist du 0,5 Watt schneller, wenn dein Rad geputzt ist. Wie oft ist dein Rad geputzt, Daniel? Nie oder gar nie? Okay, gar nie. Also dann bringt dir die gepuderte Kette auch nichts. Ja, nee. Und also da bin ich dann wieder bei dir. Also du kennst mich und weißt dann, okay, ich brauche bei Daniel nicht kommen. Ich kann ihm einmal sagen, ist schon mal clever, wenn du die Kette sauber machst, weil das spart dir 5 Watt. Du brauchst aber nicht dahin gehen, jedes Mal deine Kette zu pudern, weil du wirst es nicht tun. Wir sind ja schon froh, wenn du dein Fahrrad putzt. Und das finde ich, also da bin ich dann ausnahmsweise bei dir. Also nicht ausnahmsweise, da bin ich voll bei dir. Entschuldigung.
Habe ich aber nochmal Glück gehabt.
Mensch, nein, ich wollte, dass du aufwachst. Entschuldigung, ich hatte einen Monolog angesetzt.
Und ich finde das ja schön. Also ich finde ja auch, dass das, was Dan beschreibt, und das kann man ja auch in vielen Podcasts auch nachhören, wie er das auch erklärt und so weiter. Und das ist ja super. Und ich würde das noch um den Punkt ergänzen. Und nicht, weil ich das, also ich bin mir sicher, bei Dan funktioniert das ganz genauso. Im besten Falle, das ist natürlich der Riesenvorteil, ist das ja auch da ein Miteinander aus wegen mir dem Headcoach und dem Psychologen oder dem Bikefitter oder dem Ernährungswissenschaftler oder und alles, was so dazugehört. Im Worst Case ist das ja irgendwas, wo du vielleicht auch in einer Struktur arbeitest, wo du dir gar nicht aussuchen kannst, wer die äußeren Einflüsse weiterhin sind. Und das kann dann auch echt energetisch durchaus aufreibend sein, wenn du da ja gegebenenfalls auch, ich will gar nicht sagen, gegen jemanden arbeiten musst, aber vielleicht da auch jemand dabei ist, ist ein klassisches Spiel zum Beispiel aus Manager und Coach. Das wird man immer wieder finden, weil die beiden zwar angeblich das ureigene Interesse haben, dass der Athlet sportlich erfolgreich ist, das aber an möglicherweise auch sehr anderen Dingen bemessen. Also der Manager ist möglicherweise auch schon damit zufrieden, wenn die Verträge, die sich ergeben, sehr hoch dotiert sind, wohingegen der Coach möglicherweise mehr Augenmerk auf den Prozess den sportlichen und möglicherweise auch dann das Ergebnis, aber vor allem den Prozess legt. Und da habe ich schon so, nicht, dass ich, also null Probleme in irgendeiner Hinsicht, aber auch da war es schon eher so, dass man auch sagen konnte, irgendwie sind die ja auch, haben die auch eine gewisse Gleichberechtigung. Auch im professionellen Radsport kann ich mich ja nicht dagegen wehren, dass ich als Coach nicht der Einzige bin, der irgendwas zu sagen hat, sondern der Sportdirektor ja vielleicht auch oder mindestens der Teammanager am Ende des Tages. Und wenn das hierarchisch irgendwo geordnet ist, dann bin ich da ja in einer Struktur. Das ist im Triathlon ja meistens leichter. Da gibt es ja dieses System in der Hinsicht nicht oder dieses Team drumherum nicht, wenn man so will. Und ja, also ne, im Miteinander finde ich das toll. Ich persönlich arbeite am liebsten in so einem Miteinander. Ich persönlich freue mich über alle die, die in diesem äußeren Zirkel sind und mir helfen können, beziehungsweise ich mich mit denen austauschen kann, um daran auch damit daran zu lernen und so weiter. Wohl wissend, um das auch ganz deutlich zu sagen, dass ich ja nicht die Weisheit mit den Löffeln gefuttert habe, sondern dass die Experten drumrum ja auch besser sind in ihren Themengebieten. Also wenn ich aktuell Bikefittings und Aerotests mache, dann mache ich das gemeinsam mit Jonas bei uns im Institut, weil ich weiß, der kann das vielfach besser, als ich das kann. Wenn ich eine sehr spezielle Frage zur Ernährung habe, dann wende ich mich an Professor Dr. Carsten Köhler, weil ich weiß, der kann mir bei der Unverträglichkeit noch um ein Vielfaches mehr Antwort geben, als ich selber in irgendeiner Form weiß. Wenn es um mentale Komponenten geht, dann rufe ich Stefan Westbrook an und sage, können wir uns dazu mal austauschen? Und so lerne ich ja auch. Und logischerweise auch dann für den Athleten. Cool, wenn das ein Mitarbeiter miteinander ist. Schwierig, wenn das auch konkurrierende oder ja, egal ob jetzt innerlich konkurrierend oder auch auf Ebene konkurrierend Verhältnisse sind, die nicht so ganz einfach sind. Super. Daniel, ich habe jetzt gleich hier Coaching. Ich werde mich.
Ja, ein bisschen Zeit hast du noch. Ich möchte bitte mit einem Tweet von John Wakefield enden. Ja. Darf ich? John Wakefield ist Trainer bei Bora Hansgrohe und ich glaube unter Instagram unter Pelotrain zu finden. Der war aber vorher auch bei anderen World Tour Teams. Und der schrieb komischerweise in dieser Woche, ohne dass er wusste, dass wir den Podcast aufnehmen. Ohne Witz. Also das echt. Also das Ding ist nicht alt. Ich such's. Also ja. Der schrieb. Also ich übersetze das jetzt mal. Wie gesagt, Englisch 10. Klasse abgewählt oder 11. Klasse. Beim Coaching geht es nicht nur um Verordnungen oder die Fähigkeit, Daten zu lesen und zu analysieren oder viele Kurse dafür zu absolvieren. Coaching ist die Fähigkeit, dem Athleten zuzuhören und ihn zu verstehen. Dafür gibt es keinen Kurs, sondern nur Erfahrung, Einfühlungsvermögen und Liebe zum Detail. John Wakefield. Und ich finde, das trifft es also nicht nur für den Coach im sportlichen Bereich, sondern für alles. Also gerade diese letzte Sache. Ich glaube schon, dass eine wissenschaftliche Ausbildung, in welchem Gebiet auch immer, ob das jetzt Psychologie ist oder Sportwissenschaften oder Trainingswissenschaften, schon erforderlich ist, weil du musst natürlich auch jemandem erklären, warum was so ist, wenn er dich fragt. Aber die weitaus größere Geschichte ist, den Athleten zu lesen. Da sind wir wieder mit diesem schönen im Kopf des Klienten zu sein, zu wissen vielleicht, was er fühlt und warum er was fühlt. Und ich glaube, das ist so eine Geschichte, die schon ganz, ganz erheblich ist und deswegen glaube ich mittlerweile auch, dass jeder einen Coach braucht.
Und manchmal ist als Coach auch wichtig, wenn man weiß, wenn man die Schnauze zu halten hat, so wie ich jetzt. Weil das war so ein schönes Schlusswort. Ich sage einfach nur Tschüss.
Tschüss.
Hey! Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junkmiles Podcast generell ganz anständig findest, dann folge oder abonniere uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Am glücklichsten würdest du deine beiden Podcaster mit einer 5-Sterne-Bewertung machen, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst. Danke!